So, also, nichtsdestotrotz sage ich jetzt nochmal ganz herzlich willkommen, Urban Papi, und ganz herzlich willkommen, Sandra Freischem. Und wir freuen uns auf die heutige Veranstaltung mit euch. Ihr könnt starten.
Ja, Matthias, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und hoffe, dass bei, wie viel sind wir jetzt, 79 Teilnehmern, dann 79 Mal alle Fragen rund um die Meldung und die Ausschüttung der Bildkunst beantwortet werden können. Ihr wisst alle, dass der Meldeschluss für dieses Jahr wie immer am 30. Juni liegt, also der Termin rückt näher. Das ist der Termin, wo man die Meldungen für das Jahr 23 spätestens eingereicht haben muss. Also, ich hoffe, dass unsere Erläuterungen heute dazu beitragen, euch vielleicht auch animieren, diese Meldungen jetzt möglichst bald abzugeben. Wer noch nicht Mitglied der Bildkunst ist, kann das auch gerne tun. Dann hat man 3 Jahre Zeit, dann hat man 3 Monate Zeit, Entschuldigung, um 3 Jahre rückwirkend nachzumelden. Insofern, also kann das für den einen oder anderen auch noch eine kleine Motivation sein. Jetzt würde ich aber, Matthias, mit deiner Zustimmung den Bildschirm teilen, um die Präsentation zu starten. Ich hoffe, ihr seht alle die Präsentation. Da werden wir jetzt einige Grundlagen zunächst mal erläutern, damit wir alle auf demselben Stand sind. Ihr seht es hier. Grundsätze der Kollektivverteilung im Bereich Kunst-Bild als erstes. Kollektivverteilung, das sind die pauschalen Gelder, die wir einnehmen, im Gegensatz zur Direktverteilung, wo wir vor allem im Bereich Kunst ja, Gelder bekommen, die zugeordnet sind einzelnen Urheberinnen und Urhebern. Da brauchen wir natürlich keinen großen Verteilungsplan. Betrifft aber eher die bildenden Künstlerinnen und Künstler. Dann die Meldemöglichkeiten, das ist für euch das Interessanteste erstmal. Aber dann wollen wir auch einen Blick auf die Verteilungssparten werfen, also die Auswirkungen der Meldung, damit man so ein bisschen einschätzen kann, wie viel bringt es, wenn ich was melde. Und zumindest als letzten Teil der Präsentation will ich dann auch noch was zu den Ausschüttungsterminen sagen, weil das momentan ein leidiges Thema bei der Bildkunst ist. Wir hinken hinterher, holen zwar auf, aber da gibt es natürlich zu Recht von Seiten der Mitglieder immer wieder Beschwerden und Anfragen. Das will ich, deswegen will ich darauf auch eingehen. Ja, und außerhalb der Präsentation sage ich dann gerne noch etwas zum aktuellen Stand unserer Lizenzbemühungen, was die Social Media Bildlizenz angeht. Das ist ja so der große Bereich der Geschäftsentwicklung, wo wir dann, wenn wir erfolgreich sind, auch größere Einnahmen, perspektivisch erwarten. Okay, dann würde ich jetzt starten mit den Grundsätzen der Kollektivverteilung. Da schauen wir uns erstmal diese Folie an, wo ich auf der linken Hälfte euch mal einige Beispiele aufgelistet habe, unsere Erlösquellen im Bereich des stehenden Bildes. Da lest ihr Privatkopievergütung, Bibliothekssantieme, Vergütungsansprüche im Bildungsbereich und so weiter. Das sind alles sogenannte Zweitrechte, also nicht die urheberrechtlichen Erstrechte, die ihr selber administriert, wenn ihr einen Auftrag bekommt und dem Kunden dann entsprechende Rechte einräumt. Das macht ihr selber, wie auch immer. Aber diese gesetzlichen Vergütungsansprüche und Zweitrechte, diese hat der Gesetzgeber meistens Verwertungsgesellschaften zur Administration überlassen. Also da kann der Einzelne nichts machen. Und das ist auch der Grund, warum es so sinnvoll ist, bei der Bildkunst Mitglied zu werden, weil man sonst an diese Gelder nicht rankommt. Ja, und diese Gelder zeichnen sich dadurch aus, dass sie pauschaler Natur sind. Wir erhalten da von den Inkassostellen meistens irgendwelche Millionenbeträge, ohne dass da Nutzungsmeldungen verknüpft sind. Also wir wissen dann einfach nicht, welche Werke von welchen Urheberinnen und Urhebern genutzt worden sind. Bei der Privatkopievergütung will man das natürlich auch gar nicht wissen. Das wäre ja ein bisschen seltsam, wenn wir in die Wohnzimmer und Arbeitszimmer reingucken würden. Ja, und unsere Aufgabe besteht dann darin, diese Gelder zu bündeln. Es wäre etwas mühevoll, wenn man jede einzelne Erlösquelle verteilen würde. Dann würde jedes Mitglied ganz viele Abrechnungen bekommen. Wir würden im Verwaltungsaufwand ersticken. Deswegen gibt es so eine Norm in unserem Verteilungsplan, Paragraph 21, die bündelt diese Erlöse zu einzelnen Verteilungssparten. Da seht ihr auf der rechten Seite, dass die wichtigen Verteilungssparten für uns momentan vier sind. Es gibt einmal die Verteilungssparte Buch, Periodika, also Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem natürlich auch digitale Produkte, dann Webseiten und Weitersendung Kunstbild, ist so ein Fachbegriff. Letztendlich geht es um Fernsehen hier. Social Media wird auch kommen ab nächsten Jahr. Da arbeiten wir gerade dran. Das wird die Verteilungssparte sein, wo wir künftige Erlöse aus der Social Media Bildlizenz verteilen. Da handelt es sich ja teilweise auch um Vergütungsansprüche, aber auch um Erstrechte. Allerdings mit der Besonderheit, dass der Gesetzgeber es so geregelt hat, dass ein einzelner Illustrator, eine einzelne Illustratorin sich jetzt nicht selbst an Meta zum Beispiel wenden kann. Da muss Meta nicht drauf reagieren. Also man kann sich zwar an die Diensteanbieter wenden, um eine Löschung zu beantragen, aber zum Monetarisieren höchstens die Plattformen haben eigene Monetarisierungsmöglichkeiten im Angebot. Wir dagegen bündeln diese ganzen Rechte und versuchen ja, hier ordentlich Geld zu verdienen. Unsere Lizenz, das sei mal vorweggeschossen, verlangt ungefähr 10%, etwas mehr als 10% von Deutschland-Einnahmen von Facebook und roundabout 20% von den Deutschland-Einnahmen für Instagram. Das sind natürlich momentan noch nicht durchgesetzte Vergütungen, aber ihr seht an den Größenordnungen, dass es durchaus größere Geschäftsbereiche ist. Wir müssen da jetzt abwarten, was die Rechtsprechung sagt. Ja, also zurück zu den Verteilungssparten. Wir haben momentan vier. Es gibt noch weitere Verteilungssparten im Bildbereich für Verleger und Bildagenturen. Auf die gehe ich heute aber nicht ein. Zur Abrundung des Bildes hier nochmal eine kleine Tabelle. Für die, die mal nachgucken wollen im Verteilungsplan, sind hier die Paragraphen angegeben an der Seite. Und ganz oben sieht man vier Verteilungssparten der Direktverteilung. Da bin ich vorhin kurz drauf eingegangen. Die spielen eigentlich keine große Rolle im Bereich BG2, weil wir ja für euch keine Erstrechte wahrnehmen. Aber solltet ihr vielleicht im Bereich Kunst euch auch tummeln, es gibt ja etliche Doppelmitglieder, dann würdet ihr aus den Sparten Kunstbild individuell und Folgerecht eventuell auch Ausschüttung bekommen, wenn eure Werke von uns lizenziert worden sind, beziehungsweise wenn beim Folgerecht Verkäufe über Auktionshäuser, Galerien und so weiter angefallen sind. Ja, wir konzentrieren uns jetzt auf Buchurheber, Periodikaurheber, Webseiten und ich sage jetzt mal salopp TV. Das ist jetzt relevant. Ja, und damit bin ich auch schon bei den Meldemöglichkeiten. Da muss man ein paar Takte dazu sagen. Ich habe mal dieses Schaubild vorbereitet. Seht es mir nach, dass ich nur die generischen PowerPoint-Illustrationen hier verwendet habe. Manchmal machen wir auch ganz gute Präsentationen mit Hilfe einer Agentur, aber die habe ich jetzt Ende letzter Woche selber gemacht. Das ist für euch natürlich ein Grauen, aber ich hoffe, der Inhalt kommt rüber, den ich hier vermitteln will. Und da geht es mir vor allem darum, den Zusammenhang herzustellen zwischen den Verteilungssparten, die auf der rechten Seite abgebildet sind. Das sind die eben genannten vier Stück. Und auf der linken Seite seht ihr dann, welche Meldungen man einreichen kann. Das ist nämlich nicht so, dass es eine Meldemöglichkeit Webseiten, eine Periodika, eine Weitersendung, ein Buch gibt. Das wäre zu einfach. Es gibt andere Meldemöglichkeiten, nämlich Einzelbilder, Honorare und Werkpräsentationen. Und die, wenn sie eingereicht sind, werden dann vom Verteilungsplan nach bestimmten Regeln, auf die wir später noch eingehen, in Verteilungssparten zugeordnet. Bei den Einzelbildmeldungen seht ihr schon, das ist das Umfassendste. Da kann man also Bilder auf Webseiten melden, Bilder in Zeitungen und Zeitschriften oder in digitalen Verlagsprodukten. Man kann Bilder im Fernsehen unter bestimmten Voraussetzungen melden und dann Bilder in Büchern. So, und dann ist es relativ klar, in welche Verteilungssparten das fließt, die Daten. Dann haben wir aber auch Honorarmeldungen. Die sind besonders wichtig bei uns, weil man hier statistisch gesehen die höchsten Ausschüttungen bekommt. Da gibt es keine Limits. Und die werden zugeordnet den drei Sparten Webseiten, Periodika und Weitersendung. Ihr seht, das Buch ist hier nicht dabei. Im Buchbereich haben wir, da stellen wir wirklich nur auf Einzelbildmeldungen ab. Und bei den Werkpräsentationen, das sind letztendlich Ausstellungen, aber auch, sag ich mal, ganz, sagen wir mal, nicht so bekannte Formen der Präsentation wie beispielsweise künstlerische Spaziergänge oder Netzkunst. Also da ist ein relativ großes Spektrum abgedeckt, aber man kann sich mal merken, Ausstellungen, die werden dann berücksichtigt bei den Webseiten und bei den Periodika. Gut, denkt noch mal ganz kurz an dieser Stelle zurück, was ich zu den Erlösen gesagt habe. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Da wir ja keine Erstrechte verwalten, geht es nicht wirklich um die Lizenzierung von Bildern auf Webseiten oder in Periodika. Das macht ihr, wie gesagt, selbst oder eure Kunden. Es geht hier nur darum, dass wir indirekt ermitteln die Bedeutung eurer Werke für die Privatkopie hauptsächlich, die macht den größten Erlösanteil aus bei uns, über 50%, und die Bedeutung der Werke halt für die weiteren Vergütungsansprüche. Und da haben wir halt dann so eine gedankliche Kette aufgebaut. Also wenn Werke in Zeitungen und Zeitschriften sind oder vielleicht besser in digitalen Verlagsprodukten heutzutage, dann kann man davon ausgehen, dass die kopiert werden. Und dasselbe gilt natürlich für Webseiten und beim Buch auch. Also es ist ein bisschen indirekt und sehr pauschal und darauf zurückzuführen, dass wir keine Nutzungsmeldung bekommen. Gut, also ich werde jetzt im Folgenden die einzelnen Meldemöglichkeiten durchgehen, fange bei der Einzelbildmeldung an, Honorar, Werkpräsentationen und gehe so ein bisschen ins Detail. Und da glaube ich, dass dann später dann auch die Fragen kommen werden. Aber wie gesagt, momentan erstmal der Überblick. Fangen wir mit den Einzelbildmeldungen an. Oben seht ihr wieder die vier Verteilungssparten. Und man muss dazu sagen, dass man natürlich auch konkret meldet. Also man meldet einzelne Werke auf Webseiten oder in Webseiten oder in Periodika. Da gibt es dann unterschiedliche Meldeformulare beziehungsweise unterschiedliche Sektionen im elektronischen Meldeportal. Bei den Webseiten müssen wir ein bisschen einschränken. Es geht, wie gesagt, um Privatkopien in Deutschland und da können wir dann nicht unbedingt Werke auf chinesischen Webseiten zählen lassen. Wir haben gesagt, dass die Top-Level-Domain muss entweder .de sein oder bei generischen Top-Level-Domains muss sich der Inhalt der Seite halt irgendwie an deutsches Publikum richten. Und das heißt, dass die Sprache auch deutsch sein muss. Es kann auch gerne Englisch zusätzlich sein oder whatever, aber es muss auch deutsch sein. Ja, wir geben ein bisschen Geld ans Ausland ab, ein bisschen nicht, so ungefähr ein Fünftel, um die Kopien fremder Webseiten, also beispielsweise französischer Webseiten, abzudecken. Wenn eure Webseite hinter einer Paywall ist, da müsst ihr dann Nachweise bereithalten. Wir verlangen sie nicht bei der Meldung, aber es kann sein, dass wir stichprobenhaftes überprüfen und dann sollte man ein paar Nachweise da haben. Ja, der Verteilungsplan sagt dann, dass die Bilder, die gemeldet werden, mindestens 6 Monate eingestellt sein müssen. Damit soll berücksichtigt werden, dass wenn, sagen wir mal, ein Bild nur einen Tag eingestellt ist irgendwo, dass dann wahrscheinlich sehr wenige Kopien gemacht werden. Aber das ist so ein Parameter, der schwer nachgeprüft werden kann. Es liegt ja immer in der Vergangenheit. Wenn ihr jetzt meldet für 23 dann, und dann sagt, okay, es war von, keine Ahnung, März bis September eingestellt, dann müssten wir eine Zeitmaschine haben, um das nachzuprüfen. Aber wir vertrauen ja darauf, dass die Mitglieder das ordentlich melden. Und das ist auch einer der Gründe, diese schwierige Nachprüfbarkeit, dass die maximale Anzahl der Bilder, die gemeldet werden kann auf Webseiten, auf 200 begrenzt worden ist. Da gibt es immer wieder Fragen, ob das gerecht ist. Ich beantworte sie mal so. Wir haben das intensiv diskutiert. Und eigentlich ist bei uns im Verteilungsplan die Honorarmeldung als die führende Meldung, Meldemöglichkeit angesehen. Das heißt also, wir sind ja eigentlich alle Profis und die Profis müssten eigentlich auch Honorare erzielen mit ihren Werken und die können auch unbegrenzt dann gemeldet werden. Das ließ sich allerdings in der Reihenform nicht umsetzen. Es gibt halt dann doch auch bestimmte Konstellationen, wo man kein Honorar bekommt, allen voran die eigene Webseite. Und deswegen haben wir diese Einzelbildmeldung noch zusätzlich zugelassen. Aber wie gesagt, mit dieser Begrenzung, damit es kein Selbstbedienungsladen wird. Ja, gehen wir einen Schritt weiter zu den Zeitungen und Zeitschriften. Da haben wir bei den digitalen Verlagsprodukten letztendlich dasselbe Spiel. Die Bilder müssen hier nur einen Monat eingestellt sein, aber auch hier gilt diese maximale Anzahl von 200 Bildern. Digitale Verlagsprodukte sind natürlich, wenn man so will, auch Webseiten, können natürlich auch Apps sein. Insofern ist hier darauf hinzuweisen, dass man 200 Bilder für diese Art von Webseiten melden kann, also beispielsweise Bilder auf spiegel.de, focus.de und so weiter. Und dann nochmal zusätzlich 200 Bilder auf anderen Webseiten, die keine Verlagsprodukte sind. Damit kommt man eigentlich dann schon auf 400 Bilder, die man melden kann. Dann, wenn es um physische Druckwerke geht, die ja eine immer geringere Rolle spielen, aber durchaus noch im Markt vorhanden sind, da müssen wir wieder auf die Sprache achten. Entweder Deutsch oder bei Fachzeitschriften darf es gerne auch Englisch sein. Das wird akzeptiert. Hier übrigens dann ohne maximale Anzahl, weil wir können ja, wenn wir unsere stichprobenhaften Überprüfungen machen, die Zeitungen und Zeitschriften, die angegeben sind, auch in irgendwelchen Archiven finden und dann nachschauen, ob das stimmt. Insofern haben wir hier das Problem nicht und haben dann auch kein Ceiling. Wichtig ist im Bereich Periodika, dass wir eine ID-Nummer von euch bekommen. ISSN, ja, gibt es manchmal. Wichtiger hat sich in der Praxis, als wichtiger hat sich herausgestellt, die ZDB-ID. Da geben wir auch auf der Webseite genaue Angaben, wo man die finden kann. Und damit sind wir eigentlich jetzt seit der Verteilungsplanreform ganz gut gefahren. Da haben wir wenig Beschwerden bekommen. Das heißt, es funktioniert ganz gut. Dann lasse ich mal unten diesen Punkt nochmal weg. Da gehe ich gleich drauf ein. Springe mal zur Weitersendung, /Fernsehen. Hier, das ist eine kleine Sparte, wie wir später sehen werden. Da kann man Bilder melden, die im Fernsehen ausgestrahlt werden. Also es geht tatsächlich ums stehende Bild im Fernsehen, nicht um Videos. Das ist beispielsweise eine Buchvorstellung im Fernsehen und man hat das Cover illustriert, dann kann man das melden. Und damit es nicht uferlos wird, bekannterweise kann man ja über Satellit, ich glaube, bis zu 300, 400 Kanäle empfangen, haben wir gesagt, wir machen da einen Cut. Der Fernsehsender muss mindestens 1% durchschnittlichen Marktanteil in dem Jahr aufweisen, um das es geht. Das sind dann immer so roundabout 30 Sender. Ja, wenn man da das Glück hat, dabei zu sein mit seinen Illustrationen oder Fotografien, dann kann man hier auch eine Ausschüttung bekommen. Weiter geht's mit dem Buch. Beim Buch nochmal der Hinweis, die einzige Möglichkeit, um eine Buchausschüttung zu bekommen, ist die Einzelbildmeldung. Also hier muss man tatsächlich all in gehen. Da haben wir auf der einen Seite das gedruckte Buch und auf der anderen Seite das E-Book. Beim E-Book haben wir uns, als wir das eingeführt haben, erstmal überlegt, wie gehen wir eigentlich damit um, mit dem doch eigentlich dominierenden oder sehr häufigen Fall, dass ein Printwerk, oder besser gesagt ein Textwerk, sowohl gedruckt vertrieben wird als auch als E-Book und haben schnell festgestellt, dass wir ja gar nicht auf die Auflagehöhe abstellen, Also es gibt keinen Parameter, der einen Bonus gibt, wenn das Buch jetzt besonders häufig verkauft worden ist. Und deswegen bringt es auch nichts, die E-Book verkaufte Auflage mit der gedruckten Buchauflage zu addieren. Und das führte dann dazu, dass wir gesagt haben, das gedruckte Buch ist führend. Insofern, wenn man ein gedrucktes Buch meldet, dann braucht man das korrespondierende E-Book nicht melden, denn wir haben ja die Daten schon für das gedruckte Buch. Damit ist das E-Book nur meldefähig, wenn das Textwerk ausschließlich als E-Book erscheint. Das müsst ihr euch hier merken. Also meldet immer das gedruckte Buch, wenn es eins gibt. Und nur wenn es das nicht gibt, dann kann man auch das E-Book melden. Im gedruckten Buch haben wir gesagt, die Auflage muss mindestens 250 betragen. Das ist aber, das unterstellen wir, wenn das Buch eine ISBN hat. Insofern ist das der einfachste Fall. Gedrucktes Buch, ISBN, alles klar, wird einfach gemeldet, keine Nachweise erforderlich, danke. Wenn das Buch keine ISBN hat, kommt ab und zu vor bei Ausstellungskatalogen, Museumskatalogen, dann brauchen wir einen Nachweis über die Auflage. Das ist hier zu beachten. Ja, und dann gibt es auch hier eine Begrenzung, allerdings pro Buch. Man darf pro Buch nicht mehr als 200 Bilder melden. Das soll so ein bisschen die, ja, es gibt so einige Genres, wie zum Beispiel Briefmarken oder Münzkataloge. Da kommt man dann auf tausende Fotos in dem Fall. Da muss man irgendwo einen Deckel einziehen, sonst würden die Urheberinnen und Urheber überproportional an den Ausschüttungen profitieren. Also diese 200er-Grenze pro Buch und im Übrigen auch pro Autor pro Buch. Wenn jetzt in einem Reiseführer Illustrationen und Fotos von drei Bildautorinnen drin sind, dann kann jeder von denen 200 Bilder melden. Also an diese Grenze kommt man eigentlich nur selten ran. Beim E-Book muss man immer was nachweisen, und zwar die verkaufte Auflage von 200. Das weicht irgendwie ab von der Auflage beim gedruckten Buch, das ist 250. Warum muss man hier immer was nachweisen? Ja, ein E-Book ist ganz schnell gemacht. Da haben wir schon sehr viele Fälle, da werden lieblos irgendwelche Sachen zusammengekleistert, nur um bei der Bildkunst eine Ausschüttung zu bekommen. Und um das zu verhindern, haben wir halt gesagt, Peng aus, da brauchen wir einen Nachweis. Ja, ansonsten die Sprachen, Deutsch, Englisch bei wissenschaftlichen Büchern. Und hier kommen noch die Schulbücher dazu, also offizielle Schulbücher, Französischbuch, Italienischbuch. Da kann man natürlich auch die Illustration melden, weil es in Deutschland eine Rolle spielt. Jetzt komme ich noch zu den sogenannten Selbstillustratoren. Das ist jetzt schon höhere Mathematik, aber es spielt immer wieder eine Rolle. Insofern ist es vielleicht ganz angezeigt, dieses Thema hier mal kurz darzulegen. Man denkt ja so landläufig, dass die VG Wort die Textautorinnen bedient und die Bildkunst halt die Autorin im Bereich Bild. So ist es auch grundsätzlich, aber leider muss ich sagen, wildert die VG Wort in unserem Territorium. Das hat historische Gründe. Die VG Wort hat irgendwann mal gesagt, wenn unsere Textautoren gleichzeitig auch das Bildmaterial geschaffen haben in einem Buch oder in einer Zeitung und einer Zeitschrift, dann lassen wir uns diese Rechte auch einräumen, weil es ja irgendwie Sinn macht, dass diese Leute nur zu einer Verwertungsgesellschaft gehen. Ja, das ist so, führt aber zu Abgrenzungsproblemen, die unser tägliches Brot sind. Die Faustformel ist, dass diese Selbstillustratoren, die ja dann nicht bei der Bildkunst melden können, ihre Abbildung, dass dieses Thema nur eine Rolle spielt bei wissenschaftlichen Werken und bei Sach- und Fachbüchern. Also das ist einfach so, das hat die VG Wort damals so entschieden. Wissenschaftliche Werke ist klar, das sind Sachen mit Fußnotenapparat, das, glaube ich, ist leicht erkennbar. Sach- und Fachbücher dagegen, da ist es schwierig. Ich sage mal so, Reiseführer sind auch Fachbücher oder Sachbücher, je nachdem. Und auch, sag ich mal, Kochbücher, Rezeptbücher. Da kommt es ja häufig vor, dass die Textautoren halt auch Bilder schaffen. Und das ist halt bei uns nicht meldefähig. Die Erlöse, muss man sagen, aus der Privatkopie gehen auch an die VG Wort. Also da sind substanzielle Beträge, die nicht an die Bildkunst fließen. Und deswegen müssen wir das auch tatsächlich ablehnen, weil sonst würden wir den Teil für die Fremdillustratoren über Gebühr strapazieren. Es wäre eigentlich auch eine Ausschüttung an Nichtberechtigte. Das müssen wir scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Aber jetzt mal die gute Nachricht. Kinderbücher und Jugendbücher sind keine Sach- und Fachbücher. In diesem wichtigen Bereich für unsere Mitglieder kann man also Bilder melden bei der Bildkunst, selbst wenn man den Text auch verfasst hat. Also das ist die Message, die ich heute mitgeben will. Kinderbuch und Jugendbuch, aber auch Belletristik, das sind drei Bereiche, wo man bei uns immer melden kann. Okay, damit verlasse ich auch mal die Einzelbildmeldungen. Da werden wir sicherlich in die Tiefe gehen nachher und wende mich den Honorarmeldungen zu mit dem Appell an euch, wenn ihr Honorare erzielt, meldet sie bitte auch. Früher gab es mal eine eigene Verteilungssparte für Illustrationen und Designwerke. Da hat man mit Einzelbildmeldungen noch relativ hohe Ausschüttungen bekommen. Das wurde alles vereinheitlicht mit der Reform von 2021. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die Illustratoren und Designer sich merken, bitte Honorare melden, wenn welche anfallen, weil man da im Zweifel eine höhere Ausschüttung hat. Die Honorarmeldung ist auch relativ einfach. Wir haben 4 Auftraggeberkategorien. Das war mal mehr, aber das haben wir eingedampft. Und die dienen ausschließlich dazu, die Gelder den einzelnen Verteilungssparten zuzuordnen. Also ihr seht zum Beispiel, wenn ihr Hörfunk- und TV-Sender, dazu zählen aber dann auch noch Filmproduktionsfirmen, wenn ihr also von denen Aufträge erhaltet, dann würde man Ausschüttung aus dem Bereich Webseiten bekommen und natürlich weitersenden. Wenn man bei Presseverlagen also wenn man dort einen Auftrag bekommt, dann wird selbstverständlich daraus eine Ausschüttung der Sparte Periodika. Bei den Presse- und Nachrichtenagenturen teilt sich das auf zwischen Webseiten und Periodika. Und der große Bereich sonstige Auftraggeber, also alles Corporate, was nicht in diese Spezialkategorien fällt, das führt dann immer zu Ausschüttungen im Bereich Webseiten. Wer die Tabelle aufmerksam anschaut, sieht eine kleine Diskrepanz. Bei den Presse- und Nachrichtenagenturen wird das ja 50-50 aufgeteilt. Bei Hörfunk und TV steht 2x100%. Das ist so gewollt. Das wollte man aufwerten ein bisschen. Deswegen ist das kein Fehler. Ja, und ganz rechts das Buch. Nur noch mal der Hinweis. Ich habe es schon mehrfach wiederholt. Im Buchbereich muss man Einzelbilder melden. Und umgekehrt heißt das, dass die Honorare von Buchverlagen, die jetzt wirklich Bücher betreffen, nicht gemeldet werden können. Das sind die einzigen Honorare, die wir nicht akzeptieren können. Wenn man allerdings Illustrationen für die Webseite eines Verlages macht, dann können sie schon gemeldet werden. Dann würden wir die unter Sonstiges fassen. Die Lizenzhonorare, die man meldet, bitte netto, also ohne Umsatzsteuer. Und Auftraggeber muss irgendwie aus Deutschland stammen. Bei multinationalen Konzernen genügt es, wenn die Geschäftsstelle in Deutschland liegt, die den Auftrag erteilt hat. So grenzen wir uns ein bisschen vom Ausland ab. Und jetzt muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, es geht um Lizenzhonorare. Also wenn man, wie es ja eigentlich üblich ist, in seiner Rechnung die einzelnen Positionen aufschlüsselt, ist wichtig auch wegen der Umsatzsteuer. Bei Lizenzen nur 7%, bei sonstigen Leistungen 19%. Dann kann man halt nur diese Lizenzhonorare auch ansetzen. Das Arbeitshonorar nicht. Und auch nicht irgendwelche Auslagen, Reisekosten und so weiter. Eine Ausnahme besteht dann, wenn man ein Pauschalhonorar in Rechnung stellt. Ist wie gesagt umsatzsteuerrechtlich ein bisschen kritisch, aber im unteren Bereich kommt das ab und zu vor. Ja, hier 500 Euro, 1000 Euro, da ist alles drin. Dann akzeptieren wir auch das. Allerdings darf der Lizenzanteil dann nicht unter 50% liegen. Das ist, müsst ihr abschätzen dann. Das können wir natürlich dem Pauschalhonorar nicht ansehen. Da vertrauen wir wieder so ein bisschen auf die Ehrlichkeit unserer Mitglieder. Und die Pauschalhonorare werden dann auch in voller Höhe anerkannt. Also es ist so eine leichte Ungerechtigkeit, die aber wegen der, sag ich mal, einfachen Administrierbarkeit in Kauf genommen wird. Dann gibt es noch die sogenannte Meldegrenze bei 24.000 Euro. Jahreshonorar wohlgemerkt, wenn man diese Schwelle erreicht oder drüber liegt, muss man den Nachweis bringen eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers. Also die wenigsten werden einen Wirtschaftsprüfer haben, aber sagen wir mal Steuerberater, dass die Gesamthonorare auch tatsächlich diese Höhe haben, die man dann meldet. Also früher wollten wir noch mehr wissen, irgendwelche Einstufungen in Auftraggeberkategorien, das haben wir alles gestrichen. Jetzt geht es nur noch um die Gesamthöhe. Das klappt eigentlich ganz gut. Denkt auch dran, wenn der Meldeschluss am 30.06. ist, dann muss man die Meldung einreichen und diesen Nachweis. Also frühzeitig an den Steuerberater wenden und um diese Bestätigung bitten. Das kann eine Zeile sein. Ich bestätige, dass Frau X oder Herr Y im Jahr 2023 Honorare in Höhe von, keine Ahnung, 30.000 Euro erzielt hat. Gut. Das mit den angestellten Fotografen ist so ein Spezialfall, der betrifft auch unter 100 Leute. Den übergehe ich jetzt mal und komme jetzt zu den Werkpräsentationen. Da ist mir erst nach Fertigstellung der Präsentation aufgefallen, dass das irgendwie dem Emblem einer Automarke entspricht. Aber ja, ich habe mich dann nicht geopfert und das nochmal geändert. Also, worum geht es bei Werkpräsentationen? Es geht um die Zurschaustellung eines oder mehrerer Werke auf deutschem Hoheitsgebiet. Da haben die bildenden Künstler wirklich hart dafür gekämpft, damit man so Ausstellungen in Botschaften im Ausland auch einreichen kann. Vielleicht betrifft es ja den einen oder anderen von euch auch. Und dann haben wir so mit drei Merkmalen gearbeitet, die mehr oder weniger vorliegen müssen. Also die sind halt typisch. Also zunächst mal muss die Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich sein. Ist klar, wenn ich jetzt in meinem Wohnzimmer was mache für meine Freundin, dann werden da keine ausreichenden privaten Kopien von angefertigt. Sie müssen auch die Ausstellung durch einen Dritten auf regelmäßiger Basis organisiert werden. Damit wollen wir sogenannte Atelier-Ausstellungen verhindern. Das ist, wie gesagt, nicht das Wohnzimmer, sondern das Atelier, wo man dann seinen Nachbarn einlädt. Und es muss be irgendwie beworben werden innerhalb von Deutschland, wobei so ein Flyer ausreicht. Also es ist niederschwellig, aber ein bisschen muss man schon die Werbetrommel rühren. Und wenn diese drei Parameter erfüllt sind, dann wird die Werkpräsentation akzeptiert. Ja, im Detail seht ihr hier Ausstellungen, klar, das stellt man sich darunter vor. Aber es gibt dann auch noch Kunst am Bau, also die Eröffnung davon oder Performances, Interventionen, Netzkunst. Netzkunst ist nicht, wenn man seine Werke auf der eigenen Webseite zeigt. Da muss tatsächlich die Webseite ein Kunstwerk an sich sein. Ja, das sind alles so Spielarten, die sind wichtig für die BG1. Aber wie gesagt, es gibt immer mehr Doppelmitglieder, immer mehr Leute, die sich in beiden Bereichen tummeln. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das auch wisst und auch Gebrauch macht von diesen Meldungen, um die Punkte zu erhöhen. Man kann maximal 12 Präsentationen im Jahr melden und die Präsentationen werden eingeteilt in diese Gruppen hier, entweder Einzelpräsentationen bis zu zwei Künstler, so richtig, nicht Einzel, aber bis zu zwei. Kleine Gruppe ist bis zu 10, also 3 bis 10 und große Gruppe dann ab 11. Wir sehen gleich, wie sich das auswirkt. Ja, das sind so die drei großen Meldebereiche. Es gibt dann noch tatsächlich bei Kunst am Bau so ein bisschen extra. Das schenke ich mir aber hier. Und ja, das wäre es, was man melden kann. Dann kommen wir zu den Verteilungssparten. Da seht ihr hier mal aus dem Jahr 22 und 23 die Zahlen, welche Gelder wir ausschütten. Hier erstmal, ich fange an mit Buch. Buch, das ist hier diese zylindrische Säule, da haben wir also 4,1 Millionen Euro letztendlich ausgeschüttet netto. In diesem Jahr, oder eigentlich, ja, sind wir hier in Verzug. Wir hoffen, dass wir jetzt im zweiten Quartal auch die 23er Buchgelder ausschütten. Das wird aber so ungefähr auf demselben Level sein. Warum ist es so wenig? Weil man doch etliche Abzüge hat. Einmal gibt es einen Verlegeranteil seit 2021 wieder. Der wurde auf 22,5% von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Dann gibt es gewisse Anteile, die wir ans Ausland abgeben. 10%, das ist so pauschaliert, aber letztendlich sind ja nicht nur unsere Mitglieder vertreten in Büchern. Und dann gibt es Verwaltungskosten und Abzüge für Kulturelles und Soziales. Verwaltungskosten sehen sehr hoch aus hier mit 11,5%. Die werden aber gemildert durch Zinseinnahmen. Es gibt wieder Positivzinsen. Also ist so die effektive Verwaltungskostenzahl jetzt bei 8,5% ungefähr. Ja, dann gibt man also die einzelnen Angaben an für das Buch. Und ihr seht jetzt hier, ich gehe jetzt erstmal zum Buchtyp. Da gab es dann Faktoren. So, und es ist vielen von euch aufgefallen, dass im Bereich Kinder- und Jugendbuch so eine Abwertung vorgenommen wurde, ein Zehntel, beim Schulbuch die Hälfte und viele andere Kategorien bekommen dann einfach einen Punkt pro Bild. Bei den wissenschaftlichen Werken kriegt man die doppelte Menge, also ein Bild zählt zwei Punkte. Und dieser rot markierte Bereich, den haben wir uns jetzt näher angeguckt in der Berufsgruppenversammlung in der letzten und haben nochmal rekapituliert, warum diese Faktoren eingeführt worden sind. Die sind schon sehr alt, also bestimmt 20 Jahre alt. Da ist so ein bisschen die Logik, dass wenig kopiert wird aus Kinderbüchern, weil die Eltern das doch aus den Stadtbibliotheken ausleihen. So, jetzt nicht lachen. Vor 20 Jahren mag das doch irgendwie seine Berechtigung gehabt haben. Man hat da eine höhere Ausschüttung im Bereich Bibliothekstantieme bekommen. Das ist aber nicht viel Geld. Und der neue Verteilungsplan hat dann diese alten Faktoren einfach nur umgerechnet, proportional. Und dann kam es zu diesen Faktoren. Jetzt haben wir in der Berufsgruppenversammlung, ich will euch nicht auf die Folter spannen, uns überlegt, dass ja die heutige Situation ganz anders sein kann wie vor 20 Jahren und festgestellt, es gibt keine empirische Untersuchung in dem Bereich. Und deswegen ist jetzt der Antrag an die Mitgliederversammlung in diesem Jahr gestellt worden, die Faktoren, die abwertenden Faktoren im Bereich Kinder-, Jugendbuch und Schulbuch abzuschaffen. Und wenn die Mitgliederversammlung zustimmt, was davon gehe ich mal aus, weil es gab überwältigende Zustimmung in der Berufsgruppenversammlung, sowohl von der BG1 als auch von der BG2, dann werden wir schon für die nächste Ausschüttung, also das sind die Gelder 23, können wir dann die neuen Regeln anwenden. Und das heißt also für alle Illustratorinnen, Illustratoren, aber auch Fotografen, Bildenden Künstler, wer auch immer, in diesen Bereichen doch eine deutliche Verbesserung. Ja, das also mal an dieser Stelle betont. Wir sind ja ein Verein und wenn Beschwerden oder sag mal Anregungen an uns herangetragen werden, dann wird das auch ernst genommen. Das muss natürlich durch die Gremien gehen, aber da haben wir schon relativ viel angepasst. Und das ist jetzt wieder ein Beispiel, dass wir da nicht etwa stillstehen und sagen, ja, das bleibt so. Das wäre nicht in eurem Interesse. Gut, so viel also zur Buchausschüttung. Ach so, hier Werkarten. Wenn man das Titeldesign geschaffen hat, kriegt man 5 Punkte. Da ist dieses Mal eigentlich falsch. Also für Titeldesign gibt es 5 Punkte, für grafisches Gesamtdesign 10 Punkte. Man kann also pro Buch maximal 215 Punkte bekommen. Dann komme ich jetzt zu den Zeitungen und Zeitschriften. Da sehen wir ungefähr 5 Millionen Euro Ausschüttung. Dieselben Abzüge im unteren Bereich. Die Verleger kriegen hier weniger, nur 10%. Die Verleger, also da warten wir Urheber auf die Abrechnung des Presseverlegerleistungsschutzrechts. Da gibt es eine Urheberbeteiligung. Und wenn die erfolgt ist, dann eruiert man das nochmal. Aber die Mitgliederversammlung hat hier zu Recht gesagt, warum sollen wir den Verlegern super viel geben, wenn wir super wenig bekommen auf der anderen Seite? Das muss jetzt erstmal geprüft werden, ob das gerecht ist. Und dann kann man vielleicht das anpassen. For the time being ist es 10%. Dann haben wir jetzt hier die erste Verteilungssparte, wo man ja Honorare, Einzelbilder und Werkpräsentationen melden kann. Bei den Honoraren ist es recht einfach. 1 Euro ist ein Punkt. Bei den Einzelbildern kriegt man für ein Bild 20 Punkte. So, jetzt fängt man langsam an zu rechnen. Ich kann 200 Bilder melden bei den digitalen Verlagsprodukten, das heißt 4000 Punkte erreichen. Bei den Printwerken kann ich unbegrenzt melden. Also wenn man jetzt nochmal dieselbe Anzahl in Printprodukten drin hat, wäre man bei 8000 Punkten. Das entspricht 8000 Euro Honorar. So, und jetzt muss halt jeder sehen, lohnt es sich, Einzelbilder zu melden, oder wenn man jetzt stark engagiert ist im Bereich Verlage, dann kann man sicherlich höhere Honorare erzielen, dann bietet es sich an, die Honorarmeldung zu ziehen. Bei den Werkpräsentationen, die laufen ein bisschen extra, da bekommt man 400 Punkte für eine große Gruppenausstellung, 800 für eine kleine, und wenn man eine Einzelausstellung hat, wie gesagt, da kann auch eine andere Person dabei sein, dann 1200 Punkte. Kunst am Bau gibt einmalig 4000, ja, und diejenigen, die bildende Künstler sind, wahrscheinlich weniger heute hier dabei, da sind, ist ja die Bildkunst die Institution, die die Rechte vergibt. Und deswegen übernehmen wir auch die Daten dann aus dem Bereich. Es gibt auch eine Reihenfolge. Wer Honorare meldet, der kann natürlich jetzt nicht Werkpräsentationen melden, wenn man dafür Honorare erzielt hat. Und Einzelbilder erst recht nicht. Also da muss man dann so ein bisschen selber gucken, dass es, dass man nicht dreimal dasselbe meldet. Aber das gibt immer die Möglichkeit, man meldet seine Honorare und Einzelbilder zum Beispiel für, ja gut, wir sind im Bereich Periodika, da fällt mir jetzt weniger was ein, aber bei den Webseiten wird die eigene Webseite. Kommen wir mal dazu, die haben wir hier. Ihr seht, die Webseite, bei der Heimsparte Webseite ist die größte, 7 Millionen, 22, ein Tick weniger, 23, es wird aber wieder ansteigen. Da haben wir keinen Verlegeranteil, da sind die nicht investiert. Dafür ist der Auslandsanteil etwas höher, ist aber verständlich. Webseiten sind irgendwie weltweit wichtig. Das haben wir auch empirisch untersucht und deswegen ist es keine gegriffene Zahl. Hier wieder ein Honorare, 1 Euro, ein Punkt. Das ist eines gleich, bei den Werkpräsentationen ein bisschen höher. Ja, ansonsten ist die Systematik eigentlich fast so wie bei den Periodika. Haben wir noch Weitersendungen, also Fernsehen, Mini-Pyramide, 700.000 Euro, dann nur 400.000 Euro bei 23. Wenig Abzüge, man kann Honorare melden, dürfte selten der Fall sein, aber ab und zu schon. Also die Leute, die hier Meldungen einreichen, die kassieren auch ganz gut, muss man sagen, obwohl das so wenig Geld ist, was zur Ausschüttung ansteht. Ja, Werkpräsentationen spielen ja keine Rolle. So, jetzt kennt ihr so ein bisschen die Größenordnung, um die es geht. Social Media haben wir natürlich noch keine Einnahmen. Meine Hoffnung ist dann, dass ich hier so einen weiteren Balken ansetzen kann, der dann auf Matthias, Nils so auf 70 Millionen hochgeht. Es wäre ein wenig vermessen, das zu hoffen, aber wir hoffen natürlich auf deutliche Erträge hier. Und dann hätte man auch eine neue Sparte, Verteilungssparte Social Media Urheber. Die Regeln kennen wir noch nicht, die arbeiten wir gerade. Dann müssten wir dann im nächsten Jahr euch da einführen. Ja, es gibt jetzt noch ganz kurz was zu den Ausschüttungsterminen. Wir schütten ja immer im Folgejahr aus. Also die Einnahmen 21 müssten eigentlich im Jahr 22 ausgeschüttet werden. Der Gesetzgeber sagt nach 9 Monaten. Das ist hier dieses grüne, dunkelgrüne, diese dunkelgrüne Raut in der Mitte. Das sind 9 Monate. Also 0 ist der Neujahrstag des Folgejahres. Und dann haben wir bis Ende September, um die Ausschüttung zu machen. Aber die 21er Gelder haben wir erst mit super Verzögerung ausgeschüttet. Also 20 Monate statt 9 Monate bei den Webseiten. Das war wirklich schlecht. Da haben wir ja auch kommuniziert. Gründe sind vor allem die Umstellung unserer IT. Und da haben wir doch auch Probleme gehabt mit der Implementierung. Und ja, die haben wir jetzt größtenteils behoben. Aber das letzte Jahr war kein gutes Jahr, was die Pünktlichkeit anging. Ihr seht, dass wir jetzt aufholen. Das Jahr 22, da haben wir Periodika und Webseiten und Weitersendungen schon ausgeschüttet mit einer Verzögerung von 15 statt 9, also wir sind 6 Monate in Verzug. Buch kommt noch, deswegen ist hier der Ausschlag ein bisschen größer. Und dann prognostizieren wir, dass wir die 23er Gelder wahrscheinlich auch noch, was Webseiten, Periodika und Weitersendungen angeht, in diesem Jahr ausschütten können, so im Dezember. Buch wahrscheinlich so Januar, Februar 25. Dann werden wir uns schon stark rangerobbt haben an den gesetzlichen Termin. Und das ist dann auch die Aufholjagd. Also man bekommt dann zwei Ausschüttungen in diesem Jahr. Und dann müssen wir, um wirklich die Punktlandung hinzukriegen, wohl den Meldeschluss vorverlegen. Das wird das große Thema sein im nächsten Jahr. Da gucken wir uns also an, wie sieht es jetzt im vierten Quartal aus? Was ist noch der Verzug, den wir einfach nicht hinkriegen? Und dann spricht viel dafür, dass der Meldeschluss auf 31. März vorverlegt wird. Aber ich nehme mich nicht beim Wort. Das müssen wir dann genau uns anschauen. Weil letztendlich 30. Juni kann die letzte Meldung eingehen und wir sollen am 30. September ausschütten. Das ist tatsächlich zu wenig Zeit. Die ganzen Meldungen müssen ja gesichtet werden, Nachweise müssen geprüft werden und so weiter. Wäre sehr schwierig. Ja, damit wäre die Präsentation am Ende. Nicht ganz die erste Stunde verbraucht. Matthias, soll ich die Präsentation noch mal offen lassen oder wollen wir uns in die Augen gucken?
Ich würde sagen, falls jetzt noch ein paar Fragen zur Präsentation kommen, dann können wir gerne nochmal zurückblättern. Und ansonsten, wenn sehr individuelle Fragen kommen, dann gucken wir uns gerne dabei in die Augen. Dazu meine Frage. Nils, haben wir noch, weil du hast es ja auch, den Chatbereich irgendwie im Auge gehabt. Ist da noch was, was auf die Präsentation jetzt abzielt oder
Nicht
jetzt hast du
speziell
dann auch schon viel beantwortet?
inhaltlich massig an Fragen, aber das betrifft tatsächlich eher die Ausschüttung konkret, also was gemeldet werden kann, wie gemeldet werden kann, was für Nachweise und sowas. Also jetzt keine inhaltlichen Nachfragen. Oder
Dann würde ich
jedenfalls
die
bin ich
Präsentation jetzt
aufgefallen.
mal stoppen, nicht?
Ja, machen wir so. Gerne.
Gut.
So, und jetzt, wie vorhin schon angekündigt und besprochen, wenn ihr jetzt individuelle Fragen habt, dann bitten wir darum, dass ihr dieses kleine Icon Handheben benutzt, weil, wie gesagt, dann kann ich euch das Wort erteilen. Ihr macht das Mikrofon auf und könnt eure Frage dazu stellen.
Wir müssen mal kurz gucken. Also ich habe jetzt hier wirklich ganz viele Fragen und es wäre unsinnig, glaube ich, wenn jetzt alle, die im Chat ihre Fragen gestellt haben, diese, also beziehungsweise sie können sie natürlich jetzt auch live stellen, aber ich hätte halt vorgeschlagen, dass wir eventuell, ja, dass ich vielleicht einfach mal durch die Fragen durchgehe, weil teilweise habe ich die versucht auch zu gruppieren und dann am Ende, wenn dann immer noch Unklarheiten sind, dass wir, sorry, dass wir dann vielleicht ja nochmal individuelle Fragen beantworten können.
Finde ich gut, können
Das
wir
sind
gerne
hier,
machen.
ja, sind teilweise sehr spezielle Sachen und teilweise eben auch ja, so Gruppierungen, die man vielleicht, Sandra hat teilweise im Chat selber auch schon Sachen beantwortet, die würde ich dann kurz nochmal zusammenfassen und dann.
Super, so machen wir es. Dann bitte.
Dann, gab ja auch ein paar Fragen vorab, die gestellt wurden. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was hier auch im Chat schon gestellt wurde, bezüglich ausländische Bücher. Da gab es einmal die Frage, ob ausländische Bücher überhaupt gemeldet werden können, sozusagen. Also wenn die von einem ausländischen Verlag, aber in Deutschland sozusagen veröffentlicht werden. Und wie es zum Beispiel ist, wenn, war das hier mit einem Buch, was ich in der Schweiz irgendwie, ach so, nee, fürs Ausland illustriert, aber ob ich dann die Vergütung hier in Deutschland anmelden kann. Das wäre so die, wären die beiden Fragen.
Ich mache mal den ersten Teil und gebe dann an Sandra ab. Wir nehmen Meldungen entgegen für deutschsprachige Bücher. Und da ist es wurscht, wo der Verlag sitzt, nicht? Das kann also auch ein österreichischer Verlag sein oder ein Schweizer Verlag. Solange das Buch in Deutsch ist, berücksichtigen wir es. Und im wissenschaftlichen Bereich auch Englisch. So. Aber es gibt natürlich auch Italienisch, Französisch und so weiter. Und da haben wir Schwestergesellschaften. Und das System ist, dass sich jede Verwertungsgesellschaft sozusagen um die, in Anführungszeichen, eigenen, also die eigene Sprache kümmert. Und wie das geht, da gebe ich jetzt an Sandra ab.
Genau, ihr findet auf unserer Webseite extra Meldungen für das Ausland. Es gibt tatsächlich nicht viele Schwestergesellschaften, die Meldungen entgegennehmen. Also es kommt ja immer darauf an, wie eine Schwestergesellschaft ihre Erlöse verteilt. Verteilte die so wie die Brauige Bildkunst, nämlich aufgrund von Meldungen, oder hat die sich ein anderes System überlegt? Und es gibt ein paar Gesellschaften im Ausland, die das eben auch aufgrund von Meldungen verteilen, ihre Erlöse. Und die findet ihr auf unserer Webseite. Das sind in erster Linie die Franzosen, die Spanier. Für England können wir auch Meldungen entgegennehmen. Für die Schweiz, also wenn ihr speziell Erlöse aus der Schweiz erzielen wollt, weil ihr wisst, dass dort Bücher von euch zum Beispiel vertrieben werden, dann müsst ihr tatsächlich Mitglied der Proliteris werden. Nur für die Schweiz, damit ihr eure Bücher, die dort erschienen sind, dort melden könnt. Und bei der Bildrecht in Österreich, da könnt ihr auch direkt Meldungen abgeben, auch als Mitglied der VG Bildkunst. Das heißt, da geht ihr tatsächlich einfach auf die Webseite der Bildrecht. Die ist bildrecht.at und da könnt ihr dann direkt eure Bücher auch melden für Österreich. Ansonsten für die anderen bitte auf unsere Webseite gucken. Da gibt es extra Formulare. Da kann dann auch anhand einer Erläuterung gesehen werden, was man genau melden kann in diesen Ländern. Das dann an uns schicken. Und ganz wichtig, was ihr beachten müsst, die haben andere Meldefristen als wir. Die Meldefristen im Ausland sind viel kürzer als bei uns. Da musste man zum Beispiel das Jahr 2023 schon teilweise bis Ende Januar, teilweise bis Ende Februar melden. Also von daher ist das jetzt schon vorbei, wenn ihr das nicht gemacht habt. Da kann man auch nichts nachmelden. Aber zum Teil kann man dann eben jetzt nächstes Jahr dann vielleicht so das ein oder andere nochmal melden. Bücher sind häufig auch mehrere Jahre in der Bewertung, ähnlich wie bei der VG Bildkunst auch, sodass es sich dann vielleicht auch lohnt, noch Bücher aus dem Jahr 2023 zu melden. Aber da bitte, wenn ihr wirklich im Ausland Sachen habt, unbedingt mal reingucken, euch die Informationen, die wir da zusammengestellt haben, durchlesen. Wenn Fragen offen bleiben, einfach eine E-Mail schreiben an uns. E-Mail-Kontakt ist da auch direkt angegeben. Und ansonsten die dort hinterlegten Meldeformulare nutzen, ausfüllen und per E-Mail an uns schicken. Im Chat kam schon die Frage, oder beziehungsweise der Hinweis, dass wir keine Eingangsbestätigung für diese Meldungen verschicken. Das ist richtig. Im Moment sind es noch nicht so viele Meldungen, die da eingehen, so dass man das vielleicht sogar leisten könnte. Wenn das allerdings mehr werden würde, ist das einfach was, was die Abteilung, die eben für die ganzen Meldungen zuständig ist, da arbeiten tatsächlich nur 4 Kolleginnen, die schaffen das nicht, das zusätzlich zu bestätigen. Wir können aber mal überlegen, ob man da irgendwie ein automatisiertes Verfahren vielleicht noch mal einrichten kann, aber das ist leider nicht so einfach.
Ja, diese Services, das ist ja ein Thema für sich. Wir sind als Verwertungsgesellschaft ja nicht im Wettbewerb und deswegen hinken wir hinterher. Das ist auch ein Kritikpunkt. Aber letztendlich werden ja alle Investitionen auch von euren Geldern abgezogen. Momentan sind wir dabei, die System-IT zu erneuern. Das ist dieses Projekt, was sehr lange dauert. Wir hoffen, dass es Anfang 25 geschafft sein wird und dann kümmern wir uns um Services, die ja letztendlich Standard sind mittlerweile, dass man beispielsweise ein Mitgliederportal hat, wo man sich einloggen kann, seine Stammdaten ändern kann und so weiter. Das wird alles kommen. Und da in dem Zusammenhang wollen wir dann auch das Meldeportal nochmal stärker ausbauen. Also das wird kommen. Dann noch eine weitere Anmerkung zum Auslandsthema. Wir sind als Bildkunst sehr üppig gesegnet in Deutschland mit Vergütungen für gesetzliche Vergütungsansprüche oder Zweitrechte. Man darf jetzt nicht annehmen, dass das in jedem Land so ist, weil sonst müsste man ja wirklich sagen, da kann ich ja recht viel verdienen, wenn das Buch jetzt, was weiß ich, in 32 Sprachen übersetzt wurde. Dem ist aber nicht so. In vielen Ländern gibt es auch gar keine Verwertungsgesellschaft für Fotografen, Fotografinnen, Illustratoren und so weiter, weil das die Verlage machen. Da geht das ganze Geld an die Verlage und die überlegen sich dann irgendwie, ob sie den Bildautorinnen was abgeben. Insofern sind die Länder, die ihr auf unserer Webseite seht und die Sandra eben genannt hat, das sind dann schon die, wo man substanziell was bekommen kann. Wir setzen uns natürlich international in Gremien dafür ein, dass das ausgebaut wird. Ja, so viel vielleicht nochmal dazu.
Super, Dankeschön. Eine nächste Frage war, da ging es generell um die Anmeldung bei der VG Bildkunst. Also hier wurde gesagt, ja, es ist ja ein Nachweis zu erbringen sozusagen über ein gedrucktes Werk, damit ich mich überhaupt anmelden kann, kann dann aber später auch digitale Sachen sozusagen melden. Also ist das irgendwie geplant, dass man das vielleicht mal anpasst oder ist das, also was hat es damit auf sich mit dieser, mit dieser Vorgabe?
Ja, also da geht es darum, wenn man Mitglied wird, man beantragt also man will den Wahrnehmungsvertrag unterschreiben und da verlangen wir einen Nachweis, dass man, ich sag mal, professionell oder halbwegs professionell tätig ist. Also gerade im Bereich Fotografie hat jeder ein Smartphone, da müssen wir sonst 80 Millionen Deutsche aufnehmen. Aber dieser Nachweis ist jetzt nicht formalisiert. Also man muss jetzt nicht in der KSK sein, obwohl es natürlich sehr empfehlenswert ist und ich glaube auch Pflicht. Man kann halt auch bestimmte Werke, die man geschaffen hat, ob das jetzt Broschüren sind, Bücher und so weiter, kann man einreichen, damit wir halt dann sehen, okay, das passt. Oder die Mitgliedschaft in der Illustratorenorganisation ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Sandra, willst du dazu noch mehr
Ja,
sagen?
nur ganz kurz. Die Frage hat mich tatsächlich eben auch überrascht im Chat. Also es ist nicht zwingend erforderlich, dass man Nachweis in gedruckter Form vorlegt, sondern es muss aus den Nutzungen, also wenn man Illustrator ist und man hat Illustrationen verkauft, dann muss aus diesen Nutzungen einfach nur hervorgehen, dass man das in einem gewissen Rahmen professionell macht. Und da würde es jetzt auch reichen, wenn man die ganze Zeit nur digitale Aufträge bekommt. Da ist es nicht erforderlich, dass man unbedingt ein gedrucktes Buch hat. Oder in einer anderen Form eben einen analogen Nachweis. Das ist, ne, also digital würde da auch ausreichen.
Das heißt, wenn ich da kurz mal reingrätschen darf, also eine Rechnungsstellung beziehungsweise ein schriftlicher Auftrag als Nachweis für eine Illustration, ein Screenshot beispielsweise für Illustrationen, die für eine Webseite erstellt wurden von professionellen Auftraggeber, das würde auch gehen, oder?
Ja, Screenshots oder vielleicht auch einen Link, wenn man jetzt zum Beispiel regelmäßig für einen Blog was illustriert oder sowas, das wäre ja auch denkbar, ne? Aber es sollte eben kein so ein privater, ne? Sollten nicht nur private Abnehmer sein, sondern eben auch so ein bisschen professioneller alles aufgestellt sein.
Ja, super, danke.
Ja, genau, danke. Und eine Sache habe ich noch vergessen zu fragen, Urban, weil im Chat auch die Frage kam, ob wir die Präsentation eventuell als Datei bekommen dürften und die verschicken an unsere Mitglieder. Oder ob du da die Rechte gerne ganz bei dir behalten möchtest.
Nein, ich nehme an den Illustrationen keine Urheberrechte wahr. Das
Okay,
ist.
super. Okay, und das nächste, ja gut, das sind jetzt so zwei Themenkomplexe, da würde ich sagen, machen wir mal den ersten auf, was Video und Social Media betrifft. Da gab es auch einige Fragen, wo ich jetzt, also zum Beispiel einmal sagen würde, womit fangen wir denn an? gilt YouTube als TV oder als Social Media? Oder zum Beispiel auch Podcast? Ist das Weitersendung oder wie verhält es sich damit?
Ja, also wir decken ja ein breites Spektrum ab an Tätigkeiten in der Bildkunst und man kann mal grob unterscheiden, stehendes Bild ist BG2 und bewegtes Bild ist BG3 bei uns. Und wenn wir Erlöse erhalten, dann auch meistens aus verschiedenen Quellen für das stehende Bild und für das bewegte Bild. Und beim bewegten Bild, da hat man gesagt, wir nehmen vor allem Ausstrahlung im Fernsehen. Und jetzt wird nächstes Jahr dazukommen Mediathekennutzungen. Das hätten wir schon früher machen wollen, aber da fehlten uns die Daten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, über die GEMA Nutzungsdaten für Mediatheken, also von Netflix bis hin zu irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Sendern. Das ist die Verteilungslogik im Bereich bewegtes Bild. Jetzt gibt es natürlich zu Recht den Hinweis, naja, bewegtes Bild findet sich ja auch massenhaft auf YouTube und Co. Wie sieht es da aus mit Privatkopievergütung? Da hat die BG3 keine Verteilungssparte geschaffen. Man muss sich ja auch vor Augen führen, mal ganz realistisch, wie also die Masse an Videos, die bei YouTube ja, betrachtbar ist. Und da gibt es natürlich alles, nicht von sehr viralen Videos bis hin zu Videos, die nur 10 Leute angeklickt haben. Also das wäre insgesamt relativ aufwendig. Vor allem müsste man ja auch irgendwie feststellen, den Deutschlandbezug. Also wenn ich jetzt ein Video habe mit 100.000 Klicks, das ist schön, aber vielleicht ist es nur in den USA irgendwie angeklickt worden. So, die Klickrate gibt uns auch noch keinen richtigen Hinweis auf die Privatkopien, die dann gezogen worden sind. Normalerweise schaut man sich ja YouTube nur an. Man kann es natürlich auch runterladen, aber das ist dann ein weiterer Faktor. Wie gesagt, BG3 hat erst auf Fernsehen abgestellt, jetzt auf Mediatheken und wird dann auch tätig werden im Bereich Social Media, YouTube, wenn die neuen Vergütungsansprüche von 2021 versilbert werden können. Da sind wir also auch dabei. Da geht es dann nicht mehr um Privatkopie, sondern tatsächlich um Dinge, die der Gesetzgeber jetzt neu geschaffen hat. Ist rechtlich sehr kompliziert. Deswegen kommen wir da auch nicht so gut voran. Wir machen das nicht alleine, sondern im Verbund mit anderen Verwertungsgesellschaften. Und ich würde mal sagen, das dauert auch noch ein bisschen, aber die Verhandlungen mit YouTube sind schon gestartet. Und sobald da Geld fließt, wird es auch eine eigene Verteilung geben müssen, ganz klar, weil auf YouTube ist halt nicht das normale Fernsehprogramm. Und da müssen wir dann gucken, ob man vielleicht doch irgendwelche Daten bekommen kann von YouTube. Wie gesagt, es gibt ja auch die GEMA, die mitmacht, die hat Erstrechte, da kann man dann auch gegebenenfalls über den Verbund an Nutzungsmeldungen rankommen. Ist aber noch Zukunftsmusik. Ja, das vielleicht zum Bereich bewegtes Bild. Wir kümmern uns hier in der BG2 vor allem um das stehende Bild. Und auch die Social Media Bild Lizenz ist eine Lizenz für das stehende Bild. Also diese gegebenenfalls sehr hohen Erlöse sind dann auch nur für Rechte am stehenden Bild.
Okay, und die Frage nach, muss ich jetzt schon irgendwas beachten bei meinen Meldungen für, also bezüglich Social Media Bild Lizenz, würdest du dann wahrscheinlich mit Nein beantworten. Das ist einfach
Nein, es müssen ja erstmal die Regeln aufgestellt sein. Wir wollen die von der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr verabschieden lassen und dann kann man sicherlich nachmelden.
Ja, super, vielen Dank. Und ja, aber hier kommt, poppt gerade nochmal die nächste Frage im Chat auch. Das ist jetzt die allerletzte für Lehrvideos auf Plattformen wie Skillshare. Aber das, denke ich, kommt alles in diesen Topf rein, oder? Also das, ja.
Also alle, YouTube wird ja immer so genannt als Beispiel, aber es geht letztendlich um alle Diensteanbieter, wo User massenhaft Werke hochladen können. Wir haben da im Bildbereich, glaube ich, 68 Plattformen identifiziert, die natürlich mehr oder weniger relevant sind später für die Vergütung. Und im Videobereich wird es da sicherlich auch einige geben. Dem werden wir dann nachgehen, wenn es soweit ist.
Genau, ich sehe gerade noch eine Frage. Da geht es darum, ob man sich neben der Berufsgruppe 2, wahrscheinlich vermutlich soll das heißen, auch für die Berufsgruppe 3 anmelden kann. Die Möglichkeit besteht. Also wenn man in beiden Berufssparten tätig ist und tatsächlich auch nicht nur stehendes Bild, also nicht nur Illustrationen oder ähnliches, sondern eben auch bewegtes Bild, wie zum Beispiel Animationsfilm oder sowas mitmacht, dann sollte man auch Mitglied werden in der BG3. Und man kann dann dort auch in der BG3 melden.
Ja, wir haben gerade den Bereich Animationsfilm modernisiert. Da gibt es jetzt also nicht diese üblichen Gewerke. Also die Regie gibt es immer, aber da gibt es dann nicht Kamera, Schnitt und Szenen- und Kostümbild, sondern da haben wir eigene Gruppen, Storyboarder, Lead Character Designer, Key Background Designer, Concept Artists und so weiter. Das ist vielleicht für euch interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Schnittmenge gibt. Also da gibt es auch die, wer ist nochmal der Verbandsvertreter, der Herr Beißel von der
Udo
AG
Beißel,
Allianz,
ja.
Udo Beißel, genau. Also da haben wir auch sozusagen in den Gremien eine Vertretung und ja, das ist eigentlich so ein Beispiel, wie man ganz gut modernisiert hat. Lohnt sich also für alle, die im Animationsfilm tätig sind, dann zusätzlich noch eine Mitgliedschaft in der BG3 zu beantragen, dann kann man da melden.
Ja, das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen und beantworte damit nochmal eine Frage, die hier auch aufgepoppt ist, nach Honoraren bei Filmstoryboards. Also Honorare meldet man dann nicht, sondern wenn, also sobald die Werke sozusagen, wo man selber mitgewirkt hat, als Border oder als Konzeptartist oder was auch immer, was der Urban gerade gesagt hat, wenn das, also sobald das ausgestrahlt worden ist. Kino zählt da nicht dazu, weil das natürlich verboten ist zu kopieren. Und da zählt dann also TV-Auswertung sozusagen. Sobald das irgendwo auf einem der berühmten Sender, die Urban auch vorhin erwähnt hat, die über 1%, ich glaube, das gilt dafür auch.
Nee, da geht es über 0,3%, da sind es
Ah,
also ein
okay.
bisschen mehr. Und wie gesagt, Mediatheken kommen jetzt dazu.
Ja.
Das ist also eine spannende Sache. Man muss eigentlich nur seine Beteiligung am Film melden. Und anders als im Bildbereich haben wir dann Nutzungsmeldungen TV und Nutzungsmeldungen Mediatheken. Das müsst ihr dann uns nicht sagen, wo irgendwas, wo ein Film gelaufen ist. Das wissen wir dann selber. Also sollten es wissen.
Ja, super. Dann wäre das auch geklärt. Und wir können mal kurz springen zum Comic, weil da gab es auch so einen ganzen Batzen, den ich hier habe. Also zum einen ist die Frage, weil ja beim Comic das oft so ist, also tatsächlich speziell in Deutschland, dass der Bildautor auch gleichzeitig Textautor ist. Also das ist selten so, dass es irgendwie ein Skript gibt von jemandem, was dann visuell umgesetzt wird. Also erstmal die generelle Frage ist, wo melde ich das denn überhaupt? Weil du das ja so schön gesagt hast vorhin bei der VG Wort, ist es so, dass man da eben teilweise auch wissenschaftliche Werke und Sach- und Fachliteratur melden kann, auch wenn man Autor ist und Bildillustrator. Und gilt das dann für Comic auch? Oder wie ist das
Also
genau?
beim Comic ist es so, dass man auf jeden Fall bei der Bildkunst melden kann, weil es kein Sach- und Fachbuch ist. Das hätte ich vielleicht vorhin noch aufzählen sollen, neben den Kinder- und Jugendbüchern und so weiter. Ist also Comic ganz klar Bildkunst und der Text kann dann, denke ich mir, bei der VG Wort gemeldet werden. Also Doppelmeldung.
Okay. Dann wäre das nächste, also wie man konkret meldet. Also beim Comic ist es ja nun so, dass unter Umständen sehr viele Bilder quasi ja gemeldet werden könnten, je nachdem wie man zählt. Also ist dann jedes Panel einer Seite ein Bild oder ist jede Seite ein Bild? Wie würde das gehandhabt werden?
Ja, beim Comic wird man, das ist das Genre, wo man sehr häufig an die 200er-Grenze pro Buch rankommen wird. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann braucht man sich über diese Fragestellung keine so großen Gedanken zu machen. Ansonsten, Sandra, korrigiere mich, aber ich denke, dass schon jedes einzelne Werk zählt, also nicht die Seite als solche, aber ich will da nichts Falsches sagen. Vielleicht bist du da näher drin.
Bei den Comics ist es bei uns so, dass bis zu 200 Abbildungen gemeldet werden können und da zählt jedes einzelne Bild.
Das heißt also, der klassische Comic, wo die Bilder so abgegrenzt sind und sagen wir mal sechs pro Seite sind, dann kann man sechs Bilder melden. Und wenn es jetzt tatsächlich ein großes Bild ist, dann muss man gucken. Wenn da so ein Bild im Bild ist, kann man durchaus dann zwei Bilder melden. Das ist ja ein bisschen Auslegungssache dann.
Ja, so bei Bild im Bild wäre es eher ein Bild. So,
Ja,
aber bei
konservativ.
diesen einzelnen abgegrenzten Comiczeichnungen wäre es tatsächlich so, dass man jedes einzelne zählt. Da war im Chat auch die Frage, was ist denn mit so Wimmelbildern, die über eine Doppelseite gehen? Die zählen tatsächlich auch als eine Seite. Entschuldigung, als ein Bild. Weil man würde eben dieses eine Bild kopieren. Also das hängt einfach was mit diesem Vorgang des Kopierens zusammen. Ich kopiere mir eine Szene aus einem Comic, ich kopiere mir ein komplettes Wimmelbild. Das ist immer eine Kopie.
Wir haben halt als wir die Reform gemacht haben des Verteilungsplans von Werkfaktoren abgesehen, weil es gibt in jedem Genre, ich sag mal, super aufwendige Werke, und auf der anderen Seite die kleine Münze, nicht? Also im Bereich der Fotografie kann es sein, dass ich extra in die Wüste Gobi reisen muss und unendlichen Aufwand betreiben muss, um irgendeinen seltenen Salamander zu fotografieren. Ich kann aber auch schnell einen Schnappschuss machen. Im Bereich Kunst kann man sich das auch vorstellen. Es gibt es in jedem Bereich. Und weil wir jetzt keine Werkhöhe-Prüfstelle sind, haben wir das alles sozusagen, haben wir gesagt, es soll keine Werkfaktoren geben. Das Wimmelbild wäre dann sicherlich oben eher anzusiedeln, denke ich mir, aber das hilft halt nichts. Da wir keine Werkfaktoren haben, muss man das in Kauf nehmen.
Genau, das ist diese Diskussion, die wir hatten und wie wir dann so schön gesagt haben, ein Werk ist ein Werk und wer will dann beurteilen, ob die Vignette, die kurz hingeworfen wird, künstlerisch oder wie auch immer, mehr wert sein soll oder weniger wert sein soll als das Wimmelbuch, wo du halt 3 Wochen dran sitzt. Genau, das war eben so die Diskussion, die nicht leicht war. Aber ich denke, irgendwie muss man sich einigen. So, okay, dann gehen wir jetzt hier mal in die ganz konkreten Sachen. Da geht es zum Beispiel um Rätselblöcke als Buch. Also wenn die Rätselblöcke eine ISBN-Nummer haben, kann ich das dann nicht melden?
Sandra, da bist du die Expertin. Was ist ein Buch?
Ja, also ein Rätselblock wäre tatsächlich nicht meldefähig. Wir haben auf der Webseite viele Informationen rund um das Thema, was ist meldefähig und was kann als Buch gemeldet werden. Und da gibt es tatsächlich auch eine kleine Tabelle, in der drin steht, was nicht als Buch gemeldet werden kann. Und da zählen zum Beispiel auch Kalender dazu, unabhängig davon, ob sie eine ISBN haben oder nicht. Auch Postkarten, unabhängig davon, ob sie über eine ISBN verfügen oder nicht. Da kann man im Einzelfall natürlich drüber diskutieren. Das ist jetzt auch wieder in den Gremien in den letzten Jahren Thema gewesen, wird auch sicherlich wieder im nächsten Jahr nochmal ein Thema werden, bei dem einen oder anderen Printprodukt, sage ich jetzt mal, wo man sich eben zunächst erstmal entschieden hat, dass es nicht meldefähig ist, ob man das vielleicht mal nochmal überdenkt. Aber im Moment sind sie tatsächlich ausgeschlossen. Das ist ähnlich auch bei so Freundschaftsbüchern. Also ich kenne das hauptsächlich noch von meinen Kindern, aber das gibt es auch für Erwachsene, wo eben viel ausgefüllt werden kann, die teilweise wirklich sehr liebevoll illustriert sind. Aber auch die können nicht als Buch gemeldet werden. Als Buch kann tendenziell das gemeldet werden, was auch in einer Bibliothek stehen würde. Das ist vielleicht das, was man sich am einfachsten merken kann. Wir verteilen ja auch in dem Bereich Buch Bibliothekstantieme. Und das, was in Bibliotheken steht, kann eben in der Regel auch als Buch gemeldet werden.
Ja, also es steht an, die sogenannte Evaluation des Reformverteilungsplans, und zu diesem Anlass wollen wir uns dann nochmal diesem Thema widmen, Kalender, Postkarten und so weiter. Ich sehe es ja so, dass man wahrscheinlich eine empirische Untersuchung machen müsste, ob da, sag ich mal, in substanziellem Ausmaß Kopien angefertigt werden. Früher hat man halt so vermutet, Postkarten, da mache ich keine Kopie, da will ich das Original haben, bei Kalendern auch. Es wird jetzt immer wieder argumentiert, dass Leute mit ihren Smartphones dann einfach es abfotografieren. Aber das müsste man dann halt mal überprüfen und gegebenenfalls diese ganze Latte an Möglichkeiten dann mal abfragen. So. Aber der Kuchen wird natürlich nicht größer, nicht? Es geht dann um Verteilungsgerechtigkeit.
Ja, das ist ein Punkt, den ich auch gerade noch mal ganz kurz anmerken möchte, weil wenn wir das alles ganz breit auslegen, alle auf einmal alles melden können, heißt es nicht, dass der Einzelne durch mehr Meldungen auch mehr Ausschüttung bekommt. Das sollte man auch mal bedenken bei der ganzen Geschichte. Die Meldegerechtigkeit ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber wie gesagt, wenn jeder alles melden kann, im Endeffekt kommt es alles aufs Gleiche raus und ja, das sollten wir auch immer bedenken bei der ganzen Geschichte.
Ja, zu dem Themenkomplex nochmal eine kurze Nachfrage bezüglich, wenn zum Beispiel der Verlag des Rätselbuches oder der Lernhilfe, achso, Rätselbuch als Lernhilfe, und der im Vertrag selber festlegt, dass er an den Ausschüttungen der VG Bildkunst beteiligt wird. Naja, dann Da wird er dann nicht viel kriegen, denke ich, weil er das halt nicht melden kann. Ja.
Also man kann, das wäre irgendwie ein Vertrag zu Lasten Dritter, nicht? Also bei uns regelt halt der Verteilungsplan, was eine Ausschüttung bekommt und nicht irgendein Verlagsvertrag. Im Bereich Lernhilfen ist man natürlich relativ schnell im Schulbuchbereich. Da mag es vielleicht Möglichkeiten geben. Da gibt es immer so Supplements für einzelne Bücher. Da denke ich mir, es ist schon möglich, die zu melden. Ja, so viel vielleicht dazu. Und da sind die Sprachen auch breit gefächerter im Schulbuchbereich, nicht? Wenn ihr also Illustrationen für ein Französischbuch macht, dann geht das natürlich.
Ja, und dann auch nochmal der Hinweis von meiner Seite, das schreibe ich ja auch ab und zu bei uns im Chat, also im IO-Chat auf der Homepage, das, was die Verlage da teilweise in die Verträge reinschreiben, das, also gerade was so VG Bildkunst, Rechte, Abtretungen angeht oder so, das könnt ihr da gar nicht mal. Also ihr könnt dem, erstens braucht ihr dem Verlag keine Rechte abtreten, die hat er per Gesetz dann schon, also das muss eigentlich nicht in dem Vertrag alles geregelt werden. Also da.
Ja, aber es schadet eben auch nicht, ne? Also, weil der Verlagsvertrag, den man vorgelegt bekommt, das sind ja quasi AGBs. Und wenn da Blödsinn drin steht, dann ist das, hat das auch keine Auswirkung auf denjenigen, der das unterschreibt. Und bei uns werden ja sowieso immer die Urheber auf der einen Seite und die Verlage auf der anderen Seite beteiligt. Das heißt, sofern ihr meldet als Urheber, bekommt ihr Geld aus dem Urhebertopf. Sofern der Verlag meldet, bekommt er Geld aus dem Verlagstopf. Das hat also überhaupt keinen Nachteil, egal welche komischen Formulierungen da in dem Vertrag drin stehen.
Also es gibt vielleicht nochmal von meiner Seite, sehr viele gesetzliche Vergütungsansprüche sind verwertungsgesellschaftspflichtig und nicht abtretbar, außer an Verwertungsgesellschaften. Insofern ist jegliche Abtretung im Verlagsvertrag nichtig. Und dann, selbst wenn das nicht der Fall ist, gilt ja das Prioritätsprinzip. Und meistens ist der Wahrnehmungsvertrag mit uns viel früher abgeschlossen worden, auch für zukünftige Werke, so dass ein nachrangiger oder zeitlich späterer Verlagsvertrag dann auch ins Leere läuft und kann Rechte nicht gutgläubig erwerben. Das heißt, ihr seid eigentlich zu 99,999% immer bei uns. Und da wir ja auch gar nicht nachfragen, meldet ihr einfach und kriegt das Geld. So, ich würde dann gar keinen Stress machen mit dem Verlag und das Ding einfach unterschreiben, weil man will ja nicht seinen Auftrag gefährden. So.
So ist es. Ich kann nicht ganz kurz eventuell, also es sind noch weitere Fragen vorhanden. Jetzt würde ich, weil wir das Thema vorhin hatten zum Comic, noch mal ganz kurz vielleicht den Jens bitten, dazu was zu fragen bezüglich VG Wort. Jens, wenn du mich hörst, dann.
Ja, ich wollte gar nichts fragen, sondern was sagen, weil ich habe vorgestern in Berlin Lena Falkenhagen getroffen. Die ist sozusagen das Gegenstück von unserem Matthias und unserem Nils bei der VG Wort, also die ist im Schriftstellerverband. Und da ging es genau auch um die Frage, welche Anteile denn, wenn jemand einen Comic nicht nur gezeichnet, sondern auch geschrieben hat, denn da eigentlich bei der VG Wort angemeldet werden. Und soweit ich sie verstanden habe, ist das Problem da. Und also kurze Schleife, ich hatte das Gefühl, dass die Frage nach diesen Rätselkalendern in eine ähnliche Richtung geht. Also da würde die Vergütung aus dem Topf der Bibliothekstantiemen erfolgen. Und um daraus Geld zu bekommen, muss der Verlag melden. Und wenn der das nicht macht, dann kommt auch kein Geld. Und das kann nur genau das Problem sein, dass die Verlage, also einige Verlage, da meine ich mich noch dran zu erinnern, das ist 15, 20 Jahre her, dass die einfach gesagt haben, nö, das ist uns zu viel Aufwand, machen wir nicht, kümmere dich selber drum. Du kannst dich nicht selber drum kümmern. Der Verlag muss das machen. Und die zweite Hürde ist dann auch noch, also bei der VG Wort wird die Bibliothekstantieme danach berechnet. Also es geht über einen Meldeschlüssel ist jetzt das falsche Wort. Also es wird jedenfalls erhoben, in wie vielen Büchereien, Bibliotheken denn ein Werk vorrätig ist. Und da werden Stichproben erhoben. Und wenn du, wie ich zum Beispiel, bei einem kleinen Verlag bist, der da nicht auftaucht, dann existiert deine Arbeit offiziell auch nicht. Also das sind anders gelagerte Probleme als die, die wir hier besprochen haben. Ich wollte jetzt das nur noch mal eben ausführen und zu sagen, worum es hier heute geht. Das ist unsere VG Bildkunst. Bei der VG Wort ist vieles ähnlich, aber gerade in diesem Bereich vieles auch anders. Und da müsste eigentlich noch mal ein ganz anderes Remote dann erfolgen, wenn denn genug Interesse in den Bereichen Comic und Bilder illustriertes Kinder- und Jugendbuch bestehen würde. Ja, also die Schlüssel sind ähnlich, aber die Meldungen laufen anders. Und das heißt, diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die in dem Feld aktiv sind, die müssen sich sozusagen zweimal schlau machen. Das war keine Frage.
Gut, danke. Und auch noch mal kurz, wo war das jetzt noch mal? Ach so, hier die Anmerkung, dass man also bezüglich dieses sozusagen Gerangels zwischen welche Vertragsklauseln da eventuell nichtig sind oder unwirksam, ob man von Seiten der VG Bildkunst nicht eventuell da mal ja, den Verlagen das so ein bisschen versucht klar zu machen, dass sie da nicht einfach irgendwas reinschreiben können, was halt letztendlich im Verteilungsplan eh nicht vorgesehen ist oder eben auch gesetzlich gar nicht angedacht.
Ja, wir haben ja gute Beziehungen zum Börsenverein des deutschen Buchhandels und auch zu den Presseverlegerverbänden, aber die Justiziare da, die wissen das natürlich auch, nicht? Also insofern ist unser Weg über die Verbände, sagen wir so, da rennen wir offene Türen ein, dass wir jetzt jeden einzelnen Verlag anschreiben und da irgendwie oder deren Konditionen prüfen, das liegt nicht so in unserem Aufgabenbereich, nicht? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt.
Ja, ich denke auch, dass wenn die Illustratoren oder jedenfalls die Urheber gut informiert sind, dann ist das ja schon mal die halbe Miete sozusagen. So, ich würde mir jetzt nochmal, weil tatsächlich
Ganz
viele
kurz
Fragen.
nochmal aus der Praxis, wenn ich nochmal um eine Frage habe, Nils. Diese Anfragen bezüglich dieses Passus in den Verlagsverträgen kommt regelmäßig wieder bei uns in der Geschäftsstelle an und wird zur Prüfung an Herrn Feldmann gegeben. Und es ist ja immer die gleiche Antwort, die wir eigentlich auch geben könnten, aber nicht dürfen, weil wir keine Juristen sind. Und er sagt, also das ist unbedenklich, das kann gerne unterschrieben werden, das ist kein Problem, weil ihr könnt ja trotzdem melden. Also. So gesehen, wissen das die Mitglieder dann auch. Aber es ist gut nochmal, was Urban erklärt hat, dass es wirklich unbedenklich ist, weil vorrangig ist einfach die Geschichte, dass wir alle einen Verwertungsvertrag bei der Bildkunst unterschrieben haben, dass das vorher stattgefunden hat. Gut.
Gut, dann weiter im Programm. Es ist noch eine Menge zu gehen hier. Also, vorhin wurde ja gesagt, dass Neumitglieder 3 Jahre rückwirkend melden können. Gilt es auch für Bestandsmitglieder, falls sie mal was vergessen haben?
Nein, das Meldeschluss ist Meldeschluss. Also wer dabei ist, muss den Meldeschluss kennen, sonst bräuchten wir keinen Meldeschluss. Aber ihr seht ein, dass wir einen brauchen, weil sonst müssten wir unendliche Rückstellungen bilden für die Vergesslichen. Irgendwann muss das Geld ja mal tatsächlich rechtssicher verteilt sein. Also, sorry.
Genau, einziger Hinweis hierzu, wenn ihr mal vergessen habt, ein Buch zu melden. Das ist ja bei uns insgesamt 5 Jahre in der Bewertung. Das heißt, wenn ihr es mal vergessen habt, dann verliert ihr vielleicht ein Jahr. Ihr könnt es dann aber im nächsten Jahr ruhig melden mit dem alten Erscheinungsjahr. Und ihr werdet dann eben einfach nur noch 4 Jahre oder nur noch 3 Jahre berücksichtigt, je nachdem, wie lange ihr es vergessen habt, es zu melden. Also bei Büchern lohnt es sich auf jeden Fall, wenn da 5 Jahre seit Erscheinung, also 5 Jahre ab Erscheinung noch nicht vergangen sind, die noch nachzumelden. Die werden dann eben ab sofort dann berücksichtigt.
Ja, super. Okay, das betrifft hier mal Ausstellungen. Also kann ich als Illustratorin auch Museumsexponate melden? Und kann ich die Ausstellung noch rückwirkend melden, auch wenn diese bereits abgelaufen sind? Na, wahrscheinlich dann wenn sie innerhalb des Meldejahres stattgefunden haben, nehme ich an.
Genau, also grundsätzlich gilt, jedes Mitglied der WG 1 und 2 kann jedes Werk melden. Also wenn ihr im Bereich Kunst tätig seid oder Fotografie oder Design oder whatever oder in allen gleichzeitig, dann ist das überhaupt kein Thema für uns. Alles kann gemeldet werden. Und die Werkpräsentationsmeldung bezieht sich, Nils, ganz richtig auf alle Präsentationen, die halt in dem Meldejahr, das wäre jetzt 2023, vonstatten gegangen sind. Es gibt natürlich dann so Spezialfragen, was ist, wenn die Ausstellung am 15. Dezember begonnen hat und am 15. Januar endet? Da verlässt mich jetzt auch mein Detailwissen. Ich glaube, man
Kann
kann es nur.
dann für den Dezember, also wird dann gemeldet im Jahr 2023, wenn sie im Dezember angefangen hat, kann dann auch nicht nochmal gemeldet werden im Jahr 24. Also sie kann dann nur einmal gemeldet werden.
Aber wenn man es vergessen hätte, könnte man dann auch den Januarteil melden im neuen Jahr, oder?
Tatsächlich nicht, weil entscheidend ist der Beginn der Ausstellung.
Ach, okay, gut. Ja, das ist gut, dass man da eine klare Regelung hat.
Gut, ich habe hier jetzt zwei allgemeine Fragen. Das würde ich aber eventuell auf das Ende schieben, wenn wir uns vielleicht ganz am Schluss nochmal, na, so 10 Minütchen Zeit nehmen bezüglich KI und auch die Förderprogramme der VG Bildkunst, weil die ja gerade Thema auf der Berufsgruppenversammlung waren. Ich würde aber jetzt lieber gerne nochmal auf diese, wenn wir gerade so auf den Einzelbildern sind, Einzelfällen sind. Hier ist zum Beispiel die Frage nach einem, ja gut, der Extremfall, wenn man zum Beispiel ein illustriertes Buchcover hat und das in 200 auf 200 Buchläden-Webseiten gezeigt wird, ob man die dann auch alle melden kann.
Also grundsätzlich ja, also wenn ein Buch auf einer Webseite gemeldet, gezeigt wird, dann ist das eine Webseitenmeldung. Und wenn es unterschiedliche Domains sind, dann kann man das auch melden. Also man darf ein Werk ruhig mehrfach melden auf unterschiedlichen Webseiten. Wichtig ist halt, dass es eine eigene Domain hat und nicht nur so eine Subdomain, nicht? Das geht nicht.
Ja. Dann, ach so, okay, das betrifft jetzt auch die letzte Chatfrage, das passt ja. Also das Buch melde ich einmal im Erscheinungsjahr oder halt sobald ich das eben melden kann. Und dann jedes Jahr erneut, solange es lieferbar ist oder ab wann, also diese 5 Jahre, enden die dann tatsächlich nach 5 Jahren oder selbst wenn das Buch noch in der ersten Auflage vorhanden ist.
Also die klare Regel ist Erscheinungsjahr plus die 4 folgenden Jahre und dann ist Schluss. Wenn das jetzt ein Evergreen ist, hat man Pech gehabt. Aber meistens gibt es ja weitere Auflagen und da gilt die Regel, wenn die Neuauflage eine eigene ISBN hat, kann man sie als neues Buch melden. Da hatten wir früher komplizierte Regeln, aber das führte immer ins Nirvana und deswegen haben wir das jetzt so pauschaliert geregelt. Neue ISBN, also eigentlich ist jede ISBN für uns ein Buch, auch wenn es eine Neuauflage ist.
Gut, das nächste betrifft Honorare. Wie melde ich Honorare, wenn die Illustration, ach so, sowohl für Werbematerial als auch auf der Webseite des Auftraggebers genutzt werden, also zum Beispiel als Download bereitgestellt wird. Also kann man Honorare melden und dann die ILO nochmal als Webseitenbild, die ich dafür erstellt habe.
Also bei den Honorarmeldungen gilt, es kommt auf den Auftraggeber an. Wenn man jetzt dasselbe Werk mehrfach lizenziert, erzielt man zusätzlich Honorare, die man melden kann. Also ich muss nicht immer ein neues Werk pro Auftraggeber, muss zugrunde liegen. Uns kommt es eigentlich nur auf die Honorare an. Es kommt nicht darauf an, ob das Werk wirklich verwendet wurde. Also das wäre zu kompliziert, das nachzuhalten, nicht? Das wird dann zwar nicht kopiert, aber das nehmen wir in Kauf. Hauptsache, es gibt eine Honorarmeldung. Und es Kann ja durchaus häufig vorkommen. Also im Bereich bildende Kunst lizenzieren wir ja sehr, sehr häufig Werke der bildenden Kunst, immer wieder dasselbe Werk an verschiedene Auftraggeber. Das ist kein Thema.
Ja,
War
wobei
das so ungefähr
die
die
Frage war, ob
Frage?
ich dann, also wenn man das Honorar schon gemeldet hat und diese ILO dann aber auch auf einer Website auftaucht, ob ich die dann auch als Einzelbild sozusagen
Ach so,
melde.
nee, das geht nicht. Das ist diese Rangfolge. Grundsätzlich immer Honorare melden und wenn dann genau dieser Sachverhalt, sagen wir mal, zu einer Verwendung des Werkes auf einer Webseite führt, dann kann man da nicht nochmal eine Einzelbildmeldung Webseite machen. Das wäre dann tatsächlich eine Doppelberücksichtigung. Die wollen wir vermeiden.
Gut. Was ist, wenn ich eine ILO für ein ausländisches Magazin, Men's Health oder sowas mache, und die dann aber auch die Rechte für die deutsche Ausgabe sozusagen mit einkaufen? Also, ja, wobei, was ist dann die Frage?
Das Problem ist, dass wir als Rechnung, Honorarrechnung akzeptieren, wenn der Rechnungsempfänger seinen Sitz in Deutschland hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen internationalen Verlag hat, dann kann es ja auch mal, gibt es auch manchmal eine Niederlassung in Deutschland, ne? Dann geht vielleicht auch eine Rechnung an die Niederlassung in Deutschland, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt allerdings eine Rechnung stellt an einen internationalen Auftraggeber und der Rechnungsempfänger sitzt dann in England, dann kann man diese Rechnung, diese Honorarrechnung bei uns eigentlich nicht, also kann man sie nicht einreichen, wird sie nicht akzeptiert. Wenn das jetzt trotzdem dazu führt, dass in der deutschen Ausgabe des Magazins jetzt, wie in dem Fall, die Abbildungen gezeigt werden, dann könnte man allerdings die Einzelbilder melden, die in diesem deutschen Periodikum dann zu sehen sind. Dann würde man das eben melden bei uns. Man könnte nur nicht das Gesamthonorar melden, was eben eigentlich vielleicht hauptsächlich für England oder sogar noch anderssprachige Magazine gedacht war. Die werden das ja dann wahrscheinlich ja nahezu weltweit verwenden, zum Beispiel, wenn es wirklich ein großer internationaler Auftraggeber ist.
Genau so.
Gut. Ja, genau. Ja, gut, das betrifft, befürchte ich, jetzt genau wieder diese Diskussion um die Rätselblöcke. Also da gibt es noch ein paar solche Fragen. Also ich würde das jetzt trotzdem noch mal kurz vorlesen. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Also ich habe einige Achtsamkeitsschachteln und Eintragbücher mit Illustrationen und Text für Verlage gestaltet. Und die Schachteln und Workbooks haben eine EAN. Wie kann ich denn das melden?
Ja, jetzt soll ich antworten, Oman? Also Schachteln können nicht auf einen Kopierer gelegt werden, ne? Also dann von daher kann ich die nicht als Privatkopie, also kann ich die im Rahmen der Privatkopie bei uns nicht melden. Das heißt, eine Schachtel käme nicht in Betracht. Bei den, da gab es so Kartensets auch mit Lernspielen drauf und ähnliche Sachen und so. Das fällt im Moment alles noch unter diese Bereiche, die nicht gemeldet werden können. Das
Wobei man noch
müsste.
anmerken muss, nehmen wir mal an, ich habe einen Kalender illustriert oder meinetwegen diese Lernkarten. Wenn die jetzt auf einer Webseite nochmal aufgeführt werden, so einfach im Shop-Bereich vielleicht vom Verlag, dann kann ich das natürlich melden als Einzelbild-Webseite. Also das ist vielleicht jetzt nicht die zentrale Funktion dann, aber hilft ja auch manchmal.
Und wo wir gerade dabei sind, was ist denn der Unterschied zwischen ISBN und EAN?
Sandra, kannst du das beantworten?
Leider nicht. Also kann es sein, dass es was Europäisches, irgendwie Abkürzung europäische Nummer ist oder so? Weiß das irgendjemand? Aber mir sagt es tatsächlich nichts. Also unser System nimmt, auch unser Online-System nimmt nur ISBN an.
In der Buchsparte, ja.
Ja, da meldet sich jetzt auch gerade keiner. Ist tatsächlich. Ach so, kann ich als bildende Künstlerin Bilder melden, die im Zuge eines Fernsehberichts zu sehen waren?
Klar, also da gilt wieder, ein Werk ist ein Werk. Und wenn das jetzt in einem Fernsehprogramm ausgestrahlt wurde, das einem Sender angehört mit über 1% Marktanteil, ich glaube, da haben wir auch so eine Liste auf der Webseite, Sandra, nicht? Ja, also das muss
Ja.
man nicht selber recherchieren. Dann kann man es melden, ja, als Einzelbild TV.
Genau. Also wenn man im Online-Meldeportal ist und man guckt, klickt da auf dieses Feld TV-Sender, dann wird einem automatisch angezeigt, welche TV-Sender alle erfasst werden im
Ja, sehr gut.
Meldeportal. Also dann, wenn man mal unsicher sein sollte, ne, ob der Sender die 1% schafft, dann kann man da nachgucken. Wenn das eine bildende Künstlerin ist, die auch zugleich uns Reproduktionsrechte, also Senderechte eingeräumt hat über den Wahrnehmungsvertrag, also weil sie in der BG1 ist, die Person, dann sollte sie zusätzlich auch mal sich melden in der Reproduktionsabteilung und wenn sie Ausstrahlungen ihrer Werke entdeckt, die ruhig auch mal per E-Mail der Reproduktionsabteilung mitteilen, weil wir haben ja auch pauschale Einnahmen für Senderechtsvergütungen von den Sendern, zumindest von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, also ARD und ZDF und alle, die dazugehören.
Aber nur für bildende Kunst, nur für bildende Kunst.
Nur für bildende Kunst, genau. Dann würde sich es unter Umständen auch lohnen, sich da zu melden, weil da gibt es nochmal eine separate Ausschüttung, die mit den gesetzlichen, mit der Ausschüttung von den gesetzlichen Vergütungsansprüchen nichts zu tun hat. Also da nochmal der Hinweis, da lohnt sich nochmal, sich separat auch bei uns zu melden. Und für alle anderen
Also
gilt das Meldeformular Einzelbilder Fernsehen verwenden.
wir recherchieren die Ausstrahlung von bildender Kunst im öffentlich-rechtlichen Bereich selbst. Aber da kann es natürlich vorkommen, dass das eine oder andere durch die Lappen geht, nicht? Und deswegen ist so ein Hinweis dann immer ganz nett. Aber wie gesagt, da geht es nur um bildende Kunst.
Okay. Und jetzt geht es um Titeldesign. Also sozusagen der Unterschied zwischen Titeldesign und Coverillustration. Reicht es zur Meldung des Titeldesign aus, die Illustration angefertigt zu haben, oder muss dafür auch Typo, Verlagslogo und Grafik gesetzt werden? Also genau, in der Praxis wird das ja oft vom Verlag dann sozusagen gemacht.
Sandra, kannst du dazu was sagen?
Ja, also diese Extra-Bewertung für Titeldesign, die soll ja gerade eben zum Ausdruck bringen, dass man alles gemacht hat, also dass man die komplette Gestaltung des Titels übernommen hat. Wenn man die Illustration geliefert hat, dann kann man eben eine Illustration als eine Abbildung melden, auch wenn sie auf dem Cover ist. Früher war das so, dass bei dieser Meldung wohl abgefragt wurde, nur Innenteilabbildung. Wenn man jetzt aber eine Illustration auf dem Cover hat, dann kann man die natürlich auch als eine Illustration in Anführungszeichen in diesem Buch melden.
Stimmt, das war früher noch mal extra, ne? Cover-Illustration. Ja, genau, ich erinnere mich. Okay. Dann die Frage bezüglich Werkpräsentation. Betrifft das auch Illustrationen, die in Infomaterialien für eine Ausstellung zu sehen sind? Ja, wobei das ja wahrscheinlich eine andere Nutzung ist, nehme ich an.
Genau, das habe ich jetzt so verstanden, dass das nicht selber ein ausgestelltes Werk in der Ausstellung ist. Also bei den Werkpräsentationen geht es darum, dass meine Werke in einer Ausstellung präsentiert werden. Also sprich, jetzt ganz vereinfacht dort an der Wand hängen. Wenn ich also Illustrationen anfertige, dass meine Illustrationen dort eben präsentiert werden. Wenn da Werbematerial, Infobroschüren oder ähnliches noch verteilt werden zusätzlich, dann zählt das nicht als Werkpräsentation.
Ja, da ist die Sandra, dann kann sie direkt noch mal dazu was sagen, die Frage gestellt hatte. Bitte.
Ja, es geht darum, also es war eine Ausstellung zum Thema Comic und ich habe so eine Leitfigur durch dieses Museum gestaltet und das hängt halt als, keine Ahnung, zum Thema französischer Comic, hast du halt dann die Figur mit einem, keine Ahnung, irgendeinem französischen Accessoire und so weiter. Also es hängt halt auch mit in der Ausstellung. Genau. Und ist nicht nur Infomaterial in Form von einem Flyer. Deswegen wollte ich fragen, ob das dann auch da und zum Thema Werkpräsentation, ob das dann auch darunter fällt.
Also ich finde schon, Sandra.
Würde passen.
Ja.
Okay.
Super. Dann können mittlerweile Hörbücher gemeldet werden. Also es geht, glaube ich, eher um die Covergestaltung dafür. Ja, was ist grafisches Gesamtdesign, wenn man Cover und Innenillus gestaltet hat? Oder muss man auch den Buchsatz gemacht haben? Also im Innenteil wahrscheinlich.
Also Hörbuch kann ich beantworten. Das ist dieselbe Ecke wieder wie Kalender, DVD, CD, Hörbuch. Wie gesagt, da Müssen wir, also das haben wir auf dem Schirm, da gab es schon einen Antrag mal und wir wollen das jetzt besprechen im Rahmen der Evaluation und gegebenenfalls mal eine empirische Untersuchung machen. So, das zweite Teil der Frage gebe ich mal an dich, Sandra.
Also ja, sozusagen die Begriffserklärung für grafisches Gesamtdesign. Also gehört da dann das Cover und auch der Satz dazu? Also, oder reicht's, wenn man ja, oder beziehungsweise vielleicht kann die Clara noch mal selber genau sagen, was
Also,
sie damit
genau, die
erfahren wollte.
Korrektur wurde gesagt, wurde angemerkt schon in diesem, im Chat, dass eben dieses Cover häufig ja von Seiten des Verlages, von einem Grafiker oder einer Grafikerin gestaltet wird, und man da gar nicht so viel Einfluss hat. Also man müsste schon Einfluss auf die endgültige Gestaltung des Covers nehmen, damit man die Covergestaltung melden kann.
Ja, aber jetzt ging es ja um grafisches Gesamtdesign.
Ach so, Gesamtdesign von Büchern, ja, da
Ja.
ist tatsächlich damit gemeint, wie das insgesamt alles aufgebaut ist. Also wie das quasi der gesamte Buchsatz, das gesamte Layout des Buches dann fertig gestaltet wird.
Alright. Also ich möchte mal kurz sagen hier zu dem Chat, da poppen immer noch weiter Fragen auf. Unendlich viele. Ich weiß nicht genau, ob wir damit komplett durchkommen heute, wenn wir nicht bis 7:30 machen wollen. Also ich will euch jetzt nicht davon auf abhalten, da noch Fragen weiter zu stellen. Ich kann nur nicht versprechen, dass wir jetzt alle beantwortet kriegen. Die nächste beantworte ich vielleicht mal ganz schnell, weil das ist relativ offensichtlich. Ich habe 23 ein Logo illustriert. Kann ich das Honorar dafür melden? Ja, da würde ich mal sagen, ja, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, auch was damit gemacht worden ist mit dem Logo, oder? Also beziehungsweise.
Nee, es kommt nur darauf an, ob das ein Auftraggeber aus Deutschland ist und
Okay.
das eine Lizenzhonorar ist oder ein Pauschalhonorar.
Gut. Dann noch die Frage, dann wären das also nicht abschließend, aber zumindest erstmal der erste große Block von Chatfragen, bevor ich dann zu den zwei allgemeinen Themen nochmal rübergehen würde, gerne. Jens, ich sehe dich, dich nehme ich dann auch noch kurz dran gleich. Und zwar, was mit bemalten Wänden im öffentlichen Raum ist. Also ich nehme an, ob das auch als ja, Kunst im öffentlichen Raum gilt. Also sowas wie Graffitis, würde ich jetzt mal.
Also da erinnern wir uns an die drei Voraussetzungen für Werkpräsentation. Öffentlichkeit wäre gegeben. Von einem Dritten veranstaltet. Na ja, vielleicht ist ja die Wand von einem Dritten. Aber die Bewerbung, da würde ich so ein bisschen Probleme haben, nicht? Also klar, es gibt manchmal so Reiseführer, die sagen, wenn ihr durch Köln geht, da sind super Graffitis. Okay. Würde ich akzeptieren, weil dann haben wir ja so einen Touristenstrom, der da auch Fotos macht. Aber wenn da jetzt sowas nicht der Fall ist, dann fehlt es irgendwie an der Bewerbung.
Ja, wir haben hier zwei Möglichkeiten zu melden, ne? Also wir haben hier einmal die Möglichkeit, eine Werkpräsentation zu melden. Für die gelten natürlich die Voraussetzungen, die der Urban gerade aufgezählt hat. Und wir haben ansonsten auch noch die Möglichkeit, Kunst am Bau zu melden. Und wenn man zum Beispiel mal von einem Auftraggeber einer Immobilie beauftragt wird, eine riesige Mauer zu gestalten mit Illustrationen und Malerei und erhält dafür ein Honorar, dann könnte das auch als Kunst am Bau gemeldet werden bei der VG Bildkunst.
Genau, ja.
Genau, also das wäre die Ausnahme, ne? Wenn man jetzt allerdings als Graffiti-Künstler, ich sage jetzt mal, so halblegal Wände verschönert, teilweise auch extrem künstlerisch, dann könnte man das bei uns nicht melden. Also da muss es dann den Auftraggeber geben, der das wirklich beauftragt hat. Und das darf man auch nicht selber sein und auch kein Familienangehöriger, sondern das muss dann schon wirklich ein, weiß nicht, ein Architekt oder Eigentümer einer Immobilie sein, der das beauftragt.
Gut, dann würde ich jetzt mal kurz an Jens geben und dann noch Sifi Art rannehmen und dann ganz kurz zu den zwei. Ja, wenn wir jetzt poppen da die
Ja,
nächsten Fragen auf.
also
Okay.
nur noch eine kurze Anmerkung zum EAN, weil ja jetzt auch eine Reihe von Leuten dazu im Chat was geschrieben hatten. Zusammenfassung ist, die gibt es nicht mehr. Das ist ein sprachlicher Atavismus, also das wird immer noch benutzt, heißt aber jetzt eben Global Trade Item Number und das kennen wir alle. Das ist nichts anderes als die Bezeichnung für die Barcodes hier und die sind zumindest bei den 5 Bänden, die hier auf meinem Schreibtisch liegen, die ich gerade überprüfen konnte, identisch mit der ISBN-Nummer. Das ist also nur Name, der dieses Barcode-System beschreibt. Und bei Büchern ist der Barcode in der Regel die ISBN-Nummer. Also mit anderen Worten, das ist so. Und alle reden immer noch von EAN, obwohl es inzwischen GTIN heißen müsste. So, ganz kurz dazu nur.
Gut, danke schön. Dann Ziffi A, bitte.
Ups. Guten Abend zusammen. Also die Sandra hat mir schon einen Teil der Frage eigentlich abgenommen, nämlich wie sieht es denn beispielsweise mit Streamen wirklich aus? Also wird das beispielsweise auch noch mit einbezogen? Beispielsweise, wenn ich jetzt so beispielsweise Kunst auf Twitch wirklich streame, in einem Banner oder dass ich da eben losgestalte, wird das auch noch mit einbezogen hier bei der VG Kunst oder ist das noch nicht geplant?
Also es gibt bei der Werkpräsentation die Untergruppe Netzkunst. Also wie gesagt, das ist ein schwieriges Feld, weil viele denken, dass ihre eigene Webseite das ist, wo sie einfach ihre Werke ausstellen. Das ist nicht der Fall. Aber wenn das sozusagen schon die Kunst ist, die man im Netz und das Netz bitte offen, also das kann auch Social Web sein oder so, dann können wir es berücksichtigen. Aber das gucken wir uns dann immer an. Das kann ich so ein bisschen schwer jetzt pauschal beantworten. Gibt aber eine Chance.
Okay, danke.
Gut, dann die Christina noch schnell und dann switche ich mal schnell zu den allgemeinen Themen.
Sie müssen sich entstummen.
Lautschalten. So, jetzt bin ich entstummt. Okay, dann spreche ich. Zum Thema EAN, ISBN und meine Frage war das mit der Achtsamkeitsschachtel. Es geht natürlich darum, dass in diesen Schachteln sind Karten drinne und was mich total wundert, ich habe hier eine EAN, ich glaube, das sieht man jetzt nicht und die kann man kopieren. Diese Schachtel habe ich auch gemacht, das ist eine ISBN und die kann ich melden und ich verstehe nicht, warum ich das eine melden kann und das andere nicht und das hat was mit dem EAN und dem ISBN Nummer zu tun.
Ja, also ich, wie gesagt, ich kann es wahrscheinlich nicht ganz genau beantworten. Ich kann nur sagen, wir müssen ja pauschalieren. Und wenn wir sagen, alles mit ISBN kann in der Buchsparte gemeldet werden, dann ja, natürlich könnten wir jetzt hingehen und alles prüfen und sagen, das ist aber kein Buch. Aber da pauschaliert man halt und sagt, ISBN, danke, geht. Aber da muss es halt auch eine ISBN haben.
Aber also grundsätzlich, Entschuldigung, noch mal ganz kurz, da muss ich noch mal kurz was zu sagen. Grundsätzlich sind die Schachteln tatsächlich nicht meldefähig bei uns.
Nee, auch mit ISBN
Also
nicht.
auch, ob die eine ISBN haben oder nicht. Also Kalender zum Beispiel haben auch eine ISBN und dürfen auch nicht gemeldet
Ah,
werden.
okay.
Also die ISBN ist nicht das Entscheidende. Also es muss eine ISBN haben, als Buch, wenn ich es so melden will, ohne Nachweise zu bringen. Ich kann auch ein Buch melden ohne ISBN. Da ist es also nicht entscheidend, dass ich eine ISBN habe, aber es muss am Ende ein Buch sein. Okay,
Okay, danke.
im Moment ist es so, dass eben eine Schachtel also bisher nicht als Buch angenommen wird. Sie können sie im System melden, weil das System denkt, es ist eine ISBN, ist ein Buch. Das heißt aber nicht, dass sie in dem Sinne das korrekt melden, weil eigentlich dürften sie nur ein Buch melden.
Danke,
Okay,
Sandra,
weil
dass du.
mir fällt auf, dass mittlerweile die Verlage viel in Schachteln gestalten, weil das ein spannenderes Produkt ist und quasi, das könnte man genauso gut als Buch gestalten. Deswegen, der Inhalt ist ganz viel Text kombiniert mit Illustration, aber keine Möglichkeit.
Es geht darum, dass wir, wie gesagt, wir vergüten ja nicht die Arbeit als solche, das macht ja der Verlag. Bei uns geht es vor allem um die Privatkopie. Und da war halt bisher immer die Auffassung, dass alle diese Dinge, die in der nicht meldefähigen Liste sind, irgendwie nicht kopiert werden, weil man das Original haben will. Nicht? Also man will die Box haben, weil die so schön ist und haptisch und so weiter. Und ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Heute hat man viel mehr Kopiermöglichkeiten wie vor 20 Jahren. Man muss nur das Smartphone zücken. Vielleicht wird das auch gemacht. Vielleicht ist es auch genau gleich mit dem Buch. Aber das müssten wir halt jetzt erstmal untersuchen. Also wir können nicht einfach Vermutungen anstellen, sondern wir müssen jetzt eine Untersuchung anstellen, empirische Untersuchung. Kopiert ihr solche Karten? So. Und dann Kalender und Postkarten und DVD. Und je nachdem, was bei rauskommt, kann man das dann interpretieren und dann würde man den Verteilungsplan anpassen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Ja. Es ist also alles im Fluss. Es ist nichts in Stein gemeißelt bei der VG Bildkunst. Nee. Und da komme ich auch direkt, was für eine tolle Überleitung, zu den Förderprogrammen, weil wir da ja gesehen haben, dass wir da jetzt so einen Stopp haben, sowohl was die Projektförderung von Kultur, vom Kulturwerk angeht, auch als auch vom Sozialwerk. Robert, kannst du da kurz was zu sagen vielleicht?
Ja, wir sind ja in einem sehr bürokratischen Umfeld tätig und da kommt immer mal wieder neue Rechtsprechung rein, so auch letztes Jahr ein Verfahren gegen die VG Wort, wieder Herr Vogel. Die Insider wissen, was ich meine. Und da ging es halt erstmalig auch um die Kulturförderung der VG Wort. Und da hat das Oberlandesgericht München im letzten Sommer bestimmte Voraussetzungen definiert. So, das ist jetzt noch nicht abgeschlossen, das Verfahren. Die Revision wurde zugelassen. Mündliche Verhandlungen vor dem BGH jetzt im Juli. Urteil vielleicht zum Jahresende. Vielleicht wird aber auch dem EuGH vorgelegt. Also wir haben eine unsichere Rechtslage und in diesem Fall sind die Vorstände oder Entscheidungsträger der Verwertungsgesellschaften angehalten, sozusagen die risikoloseste Vorgehensweise zu wählen. Weil wenn wir jetzt munter weitermachen und es stellt sich am Ende raus, das war rechtswidrig, dann müssten wir das Geld ja zurückfordern. Das ist der Super-GAU für Verwertungsgesellschaften. Insofern war jetzt erstmal dieser Förderstopp als erste Maßnahme, weil man musste jetzt Anwälte konsultieren und so weiter. Ist das, was für die VG Wort da gesagt worden ist, auch für uns einschlägig und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt hinter uns und zum Teil wird davon ausgegangen oder andersrum, Teile des Urteils des Oberlandesgerichts scheinen so gut begründet, dass sie wohl bestätigt werden vom BGH. Das sind natürlich nur Einschätzungen. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir fördern gar nichts, bis der BGH entschieden hat. Das kann aber 3 Jahre dauern. Und deswegen haben wir Weg B gewählt, dass wir erstmal diesen Bedingungen, die wahrscheinlich vom BGH bestätigt werden, folgen. Und das setzen wir jetzt auch um. Da gibt es Anträge an die Mitgliederversammlung. Dann fördern wir weiter, sozusagen ein bisschen eingeschränkt. Und sollte der BGH es dann wieder ändern, dann müssen wir halt nochmal zurück ändern. So, das ist die deutsche Bürokratie. Und was ist jetzt sozusagen das Ergebnis von dem OLG? Das ist, dass die Förderungen nur an Berechtigte gehen dürfen bei der BG2. Das heißt also, wir dürfen jetzt nicht Ausschreibungen machen vom Kulturwerk und es melden sich Leute und stellen Förderanträge, die gar kein Bildkunstmitglied sind. Die Logik dahinter ist, euch wird das Geld abgezogen und deswegen müsst ihr es auch bekommen. Ja, und das ist, sagen wir mal so, bei der BG2 eigentlich nicht so dramatisch. Ich gehe davon aus, dass die Förderung jetzt bald wieder einsetzen. Allerdings haben wir noch ein Problem. Das ist jetzt neu, Matthias und Nils, die Frage der Gemeinnützigkeit der Stiftung. Da haben sich jetzt Steueranwälte gemeldet und da müssen wir auch noch eine Hürde nehmen. Aber es gibt Möglichkeiten, die sind wir jetzt gerade am internen Diskutieren. So, also ich denke, es geht bald los wieder mit den Förderungen. Aber Horror, was wir da alles berücksichtigen müssen. Nur um was Gutes zu tun.
Ja, und vorausschauend eben auch nicht was Gutes zu tun und dann irgendwie in die Falle zu laufen. Und,
ja, das ist vor allem für Vorstände wie mich irgendwie so ein Damoklesschwert. Da schwebt dann immer der Vorwurf, also Strafrecht ist da dann relevant. Betrug und schwere Untreue wird einem da ganz schnell vorgeworfen. wenn man nicht vorhergesehen hat, was der BGH entscheidet. Also da ist man natürlich vorsichtig.
Verständlich. So, es ist jetzt schon 19 Uhr, liebe Leute, und es tut mir total leid für die unendliche Chat-Länge hier. Ein Thema, was noch relativ früh gekommen ist, das ist aber jetzt wahrscheinlich zu viel, um da wirklich detailliert drauf einzugehen, ist KI. Aber vielleicht kannst du, Urban, ganz kurz was dazu sagen. Also die Frage war, ist etwas in Bezug auf KI geplant und wenn ja, was?
Also ganz kurz. Erstens, KI-Erzeugnisse sind keine urheberrechtlich geschützten Werke. Das heißt, wir verändern den Verteilungsplan so, dass man keine KI-Erzeugnisse melden kann als Bilder. Das muss man ab bald immer bestätigen mit so einem Kästchen, was man anklickt, dass die Bilder, die man meldet, keine KI-Erzeugnisse sind. Zweitens, es sind einige Änderungen des Wahrnehmungsvertrags in der Pipeline, dass wir zum Beispiel den maschinenlesbaren Vorbehalt erklären können, bis hin dazu, dass wir Rechte von euch bekommen, damit man Unternehmens-KIs lizenzieren kann. Das macht die VG Board, die will gerne noch die Bildrechte dazu haben. Natürlich kriegen wir dann was ab. Das ist natürlich, sagen wir mal, eine Sache, die gut diskutiert werden muss. Und deswegen haben wir in der Berufsgruppenversammlung festgestellt, dass es wohl noch nicht so weit ist. Bei der BG1 vielleicht ja, aber für die nehmen wir auch die Erstrechte wahr. Bei der BG2 gehe ich davon aus, dass das eher wahrscheinlich skeptisch gesehen wird oder zumindest von einer erheblichen Anzahl. Und dann wird halt der Antrag abgelehnt in der Mitgliederversammlung. Da müssen sich jetzt vor allem die Berufsverbände ein Bild machen. Das Thema ist halt so gehypt, dass man nicht einfach sagen kann, ja, wir lehnen uns jetzt mal zurück und in 3 Jahren kommen wir mit einem Vorschlag. Dann wurde man schon links und rechts überholt. Deswegen war es uns wichtig, diese Anträge zumindest mal zu stellen. Und ein paar Monate bleiben ja jetzt auch noch zur Diskussion. Ja, also wir sind absolut am Ball. Das ist das Thema welches. Politisch sind wir natürlich auch am Ball und wollen jetzt nach der Europaparlamentswahl auch rantreten an die Kommission mit Forderungen, dass man von Seiten des Gesetzgebers die Vergütungsseite reformiert. Aber das ist ein abendfüllendes Thema. Da sind wir auch gut vernetzt mit der Initiative Urheberrecht und allen anderen werkschaffenden Organisationen. Wir kriegen auch viel Zuspruch, also vor allem die Initiative Urheberrecht. Ob das dann zum Ziel führt, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Die jetzige Kommission hat sich da erstmal bedeckt gehalten, weil sie keine Power mehr hat und gesagt, wir haben doch die DSM-Richtlinie gemacht, das muss jetzt erstmal reichen. Die DSM-Richtlinie von 2019 hat aber generative KI überhaupt nicht im Blick gehabt. Insofern ist es ja einfach nur Flucht vor der Verantwortung jetzt. Aber die neue Kommission muss sich dem stellen dann. Ja.
Genau, das war auch noch mal kurz die Spezifikation von der Clara, die Frage gestellt hat, dass im Grunde ja das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die Bilder halt genutzt werden, ob man da perspektivisch was von abbekommt, aber das hast du ja gerade beschrieben, also das kommt eben ein bisschen drauf an. Also einerseits, wo man da ansetzt, einerseits könnte man sagen, Trainingsdaten müssen lizenziert werden und andererseits kann man ja auch sagen, Output, also die Werke, die dann erstellt werden mit KI, sind auch abgabepflichtig. Das ja, sind so die Stellschrauben, glaube ich, die man hat für die Zukunft.
Letzteres ist das, was wir anstreben, nur die Trainingsdaten zu lizenzieren, also die Verwendung zum Training. Da würde man wahrscheinlich so einmaliges Geld bekommen, wahrscheinlich nicht gerade viel. Außerdem müsste man mit irgendwelchen amerikanischen Firmen verhandeln oder chinesischen. Das ist so ein bisschen schwierig. Sehen wir jetzt ja auch mit Meta. Aber die andere Sache ist sehr interessant.
Ja, Matthias, dann würde ich erstmal. Also auch, tut mir total leid für die Leute, die hier immer noch fleißig fragen.
Ja, wenn wir mal auf die Uhr gucken, das ist jetzt schon 5 nach. Und
genau, also ich glaube, wir machen einfach eine zweite Veranstaltung irgendwie im Herbst oder so. Es gibt noch Fragen, auf jeden Fall.
Vielleicht davon nur noch mal ein kleiner Tipp. Ich meine, wir haben jetzt noch April. Also ich denke, man hätte jetzt noch 14 Tage Zeit, Fragen auch an die Kollegen, die Meldungen bei der VG Bildkunst bearbeiten zu schicken und kann dann sogar noch auf Antwort hoffen. Das wird natürlich immer vor dem Meldeschluss, gibt es da immer den großen Run und es kann nicht jede Frage beantwortet werden und es wird auch nicht mehr jede E-Mail beantwortet werden am Ende. Aber wenn man sich jetzt direkt hinsetzt und seine Fragen an die Kolleginnen schickt, dann bestehen noch ganz gute Chancen. Und das würde ich mal versuchen zu nutzen. Dann waren die vielleicht nicht umsonst formuliert, die Fragen. Ansonsten einfach nochmal den Tipp, doch auf unsere Webseite zu gucken. Wir haben super viel Informationen auf unserer Webseite rund um das Thema Formulare und Formulare und Merkblätter zu den Meldungen. Da steht ganz viel drauf und es lohnt sich wirklich, sich mal da hinzusetzen und sich vielleicht einfach mal eine Seite durchzulesen. Dann klären sich viele Fragen vielleicht auch schon und die restlichen dann wirklich einfach noch schnell an Auswertung -bild@bildkunst.de schicken und hoffen, dass es noch klappt, dass die Kollegen die Zeit finden, die zu beantworten.
Ja, dem schließe ich mich an. Die Webseite wird übrigens gelauncht im August, dann sieht sie ja auch modern aus und wir haben alle Texte dann überarbeitet, aber das ist nach dem Meldeschluss.
Ja, gut. Super. Dann bleibt mir abschließend noch mal ganz herzlich nochmal zu danken, Urban und Sandra, für euer Dasein, eure Präsentation, die Auskünfte, die ihr gegeben habt. Und ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Der Vorschlag wegen der Präsentation, den hast du ja schon beantwortet, Urban. Wir stellen das dann auf unserer Webseite ein, zusammen mit dem Audio-Mitschnitt. Und das kann man sich vertiefend dann auch im Nachhinein alles nochmal zu Gemüte führen. Und ja, herzlichen Dank euch allen, auf allen, die da waren. Nils für die super Moderation der ganzen Chatfragen. Danke nochmal an euch, Urban und Sandra, und euch allen einen schönen Abend und bis bald mal wieder.